Einen schönen guten Tag zu einer neuen Folge Willerhome, dem Podcast rund ums Fahrrad. Heute Folge Nummer... Ups, ich sehe hier gerade, habe ich was verstellt an meinem Ton. Mache ich jetzt nochmal rückgängig. Heute mit Folge 190, die eigentlich, ich habe ein Dokument, Folge 190, die schon für den Velo Snack angelegt war. An dem Tag hatten wir einen dermaßen Technik-Fail, dass wir nicht aufnehmen konnten. Haben uns anderthalb Stunden, glaube ich, noch mit der Technik beschäftigt, sind zu keiner Lösung gekommen. Hab jetzt hoffentlich eine Lösung gefunden, die wir auch heute am offenen Herzen sozusagen hier ausprobieren im Velo Race und sage guten Abend nach München zu Thomas. Hallo.
Hallo, guten Abend.
Ja, Thomas hat's eben, also wir sagen ja am Anfang, wie geht's uns so, ne? Und da möchte ich den Thomas ein Lob aussprechen. Er hat das erste Mal seit ungefähr 9 Tagen konnte ich mal wieder laut halsschallend lachen. Danke dafür.
Gerne.
Sehr, sehr gut. Also, dir geht's gut, Fahrrad gefahren, alles fantastisch, alles super.
Perfekt, ja.
Ach. Ja, ich mach's bei mir sehr, sehr kurz. Weniger gut. Also mir persönlich geht's eigentlich gut, aber meine Frau liegt im Krankenhaus und ich muss mich um das Kind kümmern und wie ihr euch vorstellen könnt und die Kinder haben, die wissen wahrscheinlich, dass es mit einer 2 Jahre alten und 4 Monate alten Tochter ohne Mama sehr schwer sein kann. Und das haben wir jetzt schon eine Woche und es ist auch noch nicht ganz hundertprozentig absehbar, wie lange das noch gehen wird. Ja, und da könnte ich vorstellen, dass das manchmal sehr nervend aufreibend ist und für alle Beteiligten, also ich habe am wenigsten noch Probleme damit, aber also mir geht's ja gut, aber ich habe das Glück, auch einen Arbeitgeber mit Bike Components zu haben, die sehr verständnisvoll sind und mir da mich jetzt so mit Zeit, also immer wenn ich Bescheid gegeben habe, pass auf, so und so sieht's aus, stand in jeder E-Mail, die ich von meinem Vorgesetzten bekommen habe, mach dir keine Sorgen und mach dir keinen Kopf um und darum, kümmere dich und das ist immer sehr beruhigend und sehr schön. Oh, ich sehe gerade, die Katze kommt rein. Die wird natürlich auch ein bisschen vernachlässigt. Also es kann jetzt zwischendurch sein, dass ich hier James Bond-mäßig mit einer Katze mit einer Katze auf dem Schoß sitze und den Evil spiele. Ja, aber kommen wir zum Radsport, der bei mir natürlich dann auch in der Beobachtung ein bisschen gelitten hat. Aber dafür habe ich ja dich, dass ich über das eine Rennen mit ein bisschen sprechen kann. Und einen Punkt kann ich gerade noch hinzufügen. Ich hält. Also, lass uns mal über den Anfang loslegen und gucken, wie weit wir kommen und was wir so haben. Als ersten Punkt, wahrscheinlich für uns beide, oder wo, den ich sogar als erstes auf die Agenda gesetzt habe, Lombardei-Rundfahrt. Das Rennen der fallenden Blätter und immer noch, haben wir dann letztes Jahr auch drüber gesprochen zu dem Zeitpunkt? Es gibt einen Trick.
Ja, ich glaube schon. Aber ja, ich würde sagen, wir fangen noch davor mit diesen Klassikern kurz an, ja.
Ach so, ja, dieses italienische Zeugs.
Die waren ja noch sozusagen in, also Trevali Varesine und Mailand-Turin. Mailand-Turin, das älteste Radrennen der Welt. Ja, das sind halt so traditionelle Rennen und Mailand-Turin wird ja zum Beispiel seit einigen Jahren jetzt auf einem neuen Parcours ausgetragen. Mhm. Also früher ist das Rennen oft auch flach geendet in Turin, aber mittlerweile ist es jetzt schon so seit ein paar Jahren Tradition, dass es auf der Superga, also das ist dieser Anstieg zu dieser Kapelle da hoch nach Turin, endet. Also so mit so einer Bergankunft kann man sagen. Ja, und dadurch bedingt immer gute Bergfahrer da vorne platziert jetzt in den Jahren. Und wieder.
Wie heißt der Pirat das auch mal gewonnen?
Mailand-Turin?
Ja.
Nee, ich glaube, bei Mailand-Turin war das, wo er sich mal so schwer das Bein verletzt hatte.
Ah, stimmt. Ich habe viel mehr gedacht. Du kennst das ja, ne? Wenn einem irgendwie sowas in den Kopf kommt und denkst, was war da nochmal? Okay, gut. Danke für die Info. Ich hatte mich gerade gefragt, was war da nochmal? Und ich hab's mir hier aufgerufen und hab ihn nicht in der Ergebnisliste gesehen, deswegen nochmal die Frage, was da mal war. Danke, dass du dich daran erinnerst, im Gegensatz zu mir.
Ja, und auch in diesem Jahr war es dann wieder so, dass die Bergfahrer das Rennen unter sich ausgemacht haben. Also Alaphilippe, der hat sich da sehr früh mit einer Attacke aus der Deckung gewagt, war dann aber dann doch zu früh. Und am Ende der Sieger des Rennens wenn auch knapp, Rigoberto Urán. Es sah zwischenzeitlich schon mal noch deutlicher aus, dass er das ganz, ganz locker gewinnt, aber hat sich da vielleicht auch so ein bisschen verschätzt, was seine Form angeht, und der Adam Yates ist ihm da ganz, ganz gefährlich nahe noch gekommen, aber er hat es dann doch ins Ziel retten können und ja, für ihn sicherlich wieder ein Klassiker mehr, den er jetzt auf dem Konto hat, und hat einmal mehr bewiesen, welch vielseitiger Fahrer er doch ist.
Wenn du das jetzt für mich einsortieren müsstest, könntest, solltest, so im Vergleich zu den deutschen Rennen, ist das so ein vom Stellenwert her, gibt es dann vergleichbares deutsches Rennen überhaupt? Also ich
würde so sagen, vielleicht so wie Eschborn, also
okay.
Eschborn Frankfurt, so würde ich das ungefähr vergleichen, obgleich natürlich das Rennen in Frankfurt jetzt ein World Tour Rennen ist seit dieser Saison, aber so vom Prestige her ist es schon vergleichbar. Also wenn man dann immer sagen kann, ich habe mal das älteste Radrennen der Welt gewonnen, okay, denke ich, ist das schon viel wert.
Das auf jeden Fall, ne? Also das ist es das älteste der Welt, also das älteste durchgehend gestartete oder das? Aber das, das sind so Fragen, die muss man eigentlich nicht beantworten können. Habe ich mich nur gerade gefragt, weil es gab ja früher mal die Diskussion, welches ist das älteste Rennen Deutschlands, ne? Da waren die Berliner, haben dann gesagt, und dann die Kölner und so, dann war ja da unterschieden, das älteste noch stattfinden oder das älteste durchgehende stattgefunden, aber ist auch egal. Das ist einfach steinaltes Rennen. Das Punkt.
Ja, aber also
ja.
Also bei Wikipedia steht, es ist das älteste doch bis heute existierende Eintagesrennen im Radsport.
Ja, das reicht uns auch. Und Jan Ulrich ist mal Dritter gewesen. Das muss man ja auch noch wissen.
Ja.
aber auch, also so wenn man sich mal durch. Rolf Gölz hat das zweimal gewonnen. Also es scheint ja vor Toni Rominger.
Ja. Ja, und es gab ja auch zwischen 2008 und 2011 mal eine Pause, wo das Rennen nicht ausgetragen werden konnte, glaube ich auch aufgrund finanzieller Probleme. Ja, aber danach, wie gesagt, hat man dann diesen neuen Parcours, der recht attraktiv ist, an den Start gebracht, und seitdem ist es sehr beliebt wieder.
Ja, ich bin ja für Tradition immer zu haben. Also da bin ich ja der Letzte, der sich dagegen wehrt. Und was hast du da als zweit? Also ich habe mir den Kalender hier aufgemacht, ne? Also welcher Kalender ist es dann? Ist es der Europe Tour Kalender dann? Ja, ne?
Es gehört zu Europa Tour, ja. Und davor eigentlich noch an dem Wochenende davor war ja noch der Giro dell'Emilia, auch ein ganz, ganz tolles Halbklassikrennen in Italien, was immer in der Nähe von Bologna auch mit so einer Bergankunft auf der San Luca endet. Und dort sind halt auf einem Rundkurs zum Schluss noch so, ja, glaube ich, 5 oder 6 Runden zu absolvieren über diesen einen ganz, ganz schwierigen Anstieg. Und wenn man sich das ja auch mal genauer unter der Lupe anguckt, dann sieht man, dieser Anstieg ist jetzt vielleicht nicht so super herausfordernd, aber ist dann doch durch seine Häufigkeit dann extrem schwierig. Und ja, in diesem Jahr war es halt so, dass so das Team Bahrain Merida bei dem Rennen als stärkste Mannschaft an den Start ging und ja, auch das Rennen diktiert hat, war so ein bisschen ein Hörnerstoßen mit der Sky-Mannschaft, die auch mit einer starken Mannschaft, mit Wout Poels, mit Gianni Moscon unter anderem am Start waren, aber die haben das dann auch recht clever gemacht, Bahrain. Die haben Visconti in der vorletzten Runde rausgeschickt, der hat attackiert, ist weggefahren, und dann hat man natürlich auch so ein bisschen profitiert von diesem schweren Sturz von Esteban Chaves in der Abfahrt. Visconti war immer so auf 25 Sekunden vorne raus, und dann gab es halt in dieser ja recht technischen und auch obwohl trocken ziemlich gefährlichen Abfahrt diesen Sturz. Ich glaube, es war in so einer leichten Rechtskurve, wo Chaves das Vorderrad weggegangen ist, waren natürlich alle ein bisschen geschockt, ja, und dadurch konnte man auch einen Visconti in der Schlusssteigung nicht mehr einholen. Aber ganz bemerkenswert, als dann Moscon es probiert hat und ja, mit noch, glaube ich, zwei anderen Fahrern, glaube ich, mit Urán und Nibali weggefahren ist, Ja, da musste man sich natürlich bei Bahrain entscheiden, was machen wir? Lassen wir jetzt Nibali hinten voll attackieren? Dann hat man aber die Gefahr, dass Visconti wieder aufgefahren wird. Man hat sich für die andere Variante entschieden und somit hat dann der Kronprinz dieses Rennen gewonnen.
Ja, und ich denke auch mal, das sind ja so Rennen, wo man als Kapitän einer Mannschaft gut daran tut, auch mal, selbst wenn man es könnte, vielleicht die anderen siegen lässt. Weil das sind ja das, ne, also wo habe ich das denn die Tage noch gelesen? In welchem Zusammenhang? Genau, es ging um die Geschichte Team Sunweb, Dumoulin, ne, dass Dumoulin in den, wie hieß nochmal der Fahrer, der von ihnen bei der Vuelta nach Hause geschickt wurde? Doch ein Fahrer nach Hause.
Warum Bagui, ja.
Genau. Und da ging es in einem Interview noch darum, dass man halt, ne, also man muss sich halt hundertprozentig auf die Fahrer verlassen und es müssen alle an einem Strang ziehen und es wird geklärt, weil halt ein Dumoulin auch mal bei anderen Rennen für ihn gearbeitet hat. Ne? Und deswegen, und das sind, glaube ich, auch so ähnliche Sachen, dass ein Nibali weiß, dass er sich irgendwann auf Visconti auch verlassen muss, ne, und dann vielleicht in dem Moment mal auch was herschenkt, glaube ich. Also das kann ich mir jedenfalls gut vorstellen. Oder zumindestens da mal eher sagt, pass auf, fahr du heute auf eigene Kappe oder so, ne? Weißt du, ich glaube, du weißt genau, was ich meine. Ne, aber wo man als Leader eines Teams vielleicht mal eher was hergibt bei so einer Veranstaltung. Und schade, dass solche Rennen, toll, dass es solche Rennen in Italien gibt, ne? Und in dieser Anzahl, dass du die so auch so alle auf dem Schirm hast. Und schade, dass sowas bei uns halt so wenig etabliert ist, aber das hat wahrscheinlich oder ist im Stellenwert des Sportes dort und hier begründet. Ganz einfach.
Ja, stimmt.
Und auch in den Landschaften, die einfach zu bieten haben, im Gegensatz zu uns.
Ja, und du hast auch ganz andere Möglichkeiten, so ein Radrennen auszurichten. Also ist natürlich auch dadurch, dass die Leute zum einen dadurch, dass sie sich dafür begeistern lassen und zum anderen natürlich hast du auch, ja, nicht so viel Straßenverkehr dort, als dass du dir es nicht erlauben könntest, da mal die Straße für einen Tag dicht zu machen.
Ja, 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 klar. Und, aber weißt du, wenn es hier darum, also das eine bedingt aber auch, also weißt du, selbst wenn viel Verkehr da wäre, wären die Italiener, glaube ich, trotzdem dann noch, mein Gott, ist so ein Fahrradrennen.
Ja, ne? Aber überleg dir mal ein Rennen wie zum Beispiel rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt oder aber rund um Köln, was da an Straßen gesperrt werden müssen und was da für Verkehr aufgehalten wird. Das ist ja kein Vergleich im Gegensatz zu diesen kleinen, schmalen Sträßchen in der Toskana.
Ja, aber dann sollen so solche kleinen Sträßchen im Bergischen Land, weißt du, da musst du halt Start und Ziel im Bergischen Land mit einer einfachen Einfahrt irgendwo, also.
Ja, aber das ist dann für, denke ich, für den House-Broadcaster, also die übertragende Gesellschaft vielleicht dann in Deutschland nicht mehr so attraktiv, weil die dann vielleicht sagen, na gut, da sind dann eher weniger Zuschauer
ja,
an
ja,
der
genau.
Strecke. Als jetzt zum Beispiel, wenn die in Köln am Rheinufer langfahren.
Ja, genau. Und ist es für den Zuschauer vor der Glotze weniger interessant und es sind weniger Leute an der Strecke. Was dann aber auch wieder mit der Begeisterung der Leute zu tun hat, ne? Also, weißt du, wenn im Bergischen Land ein Profirennen wäre, ne? Da würde ich ja trotzdem hinfahren, ne? Und da würden hier aus Köln vielleicht dann 100 hinfahren und in Italien würden da 2000 hinfahren, ne? Das ist halt das Problem in der Grundsituation. Aber, naja, wer weiß. Vielleicht wird ja alles besser. Wollen wir beide wahrscheinlich nicht glauben. zweiter italienischer Halbmeister, dann haben wir noch Trevalli. Ist das richtig?
Trevalli Varesine, ja. Also die drei Täler von Varesine. Das Rennen wurde in diesem Jahr, also ist auch ein ganz traditionelles Rennen, wurde in diesem Jahr im Prinzip auf dem WM-Kurs des Jahres 2008 von Varese ausgetragen. Mhm. Also es war so ziemlich eine Kopie davon und ähnlich wie der Giro dell'Emilia mit einer richtig schwierigen Steigung drin und dann noch so einer kleinen Welle. Insgesamt würde ich das aber von der Charakteristik als nicht so schwierig einschätzen jetzt wie den Giro dell'Emilia, aber auch dadurch wieder sehr attraktiv, dass das Ganze auf so einem Rundkurs in Norditalien ausgetragen wird. Ja, und da hat man dann gesehen, so ein Rennen läuft halt, so ein Halbklassiker läuft ja völlig atypisch im Gegensatz zu einer Grand Tour zum Beispiel ab, weil da halt, du dein Team recht schnell auch verschlissen hast und du musst viel taktischer agieren als auf einer ganz normalen Etappe. Ja, und in diesem Jahr war es dann so, Trevalli Varesine wurde auch dann in dieser letzten Runde im Prinzip entschieden und ja, Bahrain hat es dann mit Nibali probiert in dieser letzten Steigung, war dann aber wohl zu wenig schwierig und Thibaut Pinot konnte dann auffahren und dann, ja, war so ein bisschen das Problem auf den letzten 2 Kilometern, dass sich Pinot und Nibali da belauert haben und dann konnte halt noch, ich glaube, Genies war es, von hinten aufschließen und im Sprint gewinnen, beziehungsweise Pinot hat es eigentlich verschenkt in meinen Augen, weil er einfach gesehen hat, dass Diego Ulissi von hinten kommt und deshalb den Sprint schon 400 Meter vor dem Ziel angezogen hat, damit Ulissi, der eigentlich der schnellste Sprinter jetzt von den Vieren gewesen wäre, wenn er rechtzeitig dran gewesen wäre, das Rennen nicht gewinnt. Und somit hat eigentlich Pinot das Rennen verschenkt, in meinen Augen.
Was mich wundert, ich habe jetzt mal so ein bisschen, weil ich dachte mir so gerade, okay, Nibali so als der Dauerläufer oder der Dauerfahrer, weil er taucht jetzt immer noch, also ich finde, er hat eine unheimlich lange Saison gefahren. Ne? Also er ist jetzt bei der, also angefangen wirklich im Ende Januar, Februar, März, April. Er hat nie jetzt bis auf den Juni, also er hat so zwischen dem, nach dem Giro hat er rausgenommen, um dann irgendwie, ja, also, ne, also für gut 2 Monate
hat halt dann also 2 Monate voll rausgenommen, um dann für die zweite Saisonhälfte wieder aufzubauen.
Und dafür trotzdem 81 Renntage, ne? Also, aber ich habe jetzt mal so nebenher gelinkt, die anderen sind auch genauso lang eigentlich unterwegs gewesen. Und ich habe auch geschaut, also Chris Froome zum Beispiel hat auch gar nicht so wenig Renntage. Ich denke mir mal.
Das nimmt sich ja nichts, wenn du 2 Grand Tours fährst, ob du jetzt die Tour und die Vuelta fährst oder den Giro und die Vuelta.
Ja, ja. Ich erinnere mich noch früher, dass man so gesagt hat, dass so manche, klar, das nimmt sich nichts, dass man früher so oft gesagt hat, ach, der konzentriert sich, also nicht jetzt bei Froome, ne, unbedingt, aber bei Wiggins oder auch einen Armstrong, also der konzentriert sich nur auf eine, dass es diese Fahrer. Also das ich finde das eine erfreuliche Entwicklung, ne, dass da jetzt nicht.
Ja, also früher war es ja teilweise so, dass dann Lance Armstrong zum Beispiel im Frühjahr so sein Paris-Nizza dann gefahren ist, vielleicht noch einen Klassiker mitgenommen hat und dann hat man ihn dann nicht mehr bis zur Dauphiné gesehen.
Ja, ich guck gerade mal, was nehmen wir mal als Jahr? So ein 2003 ist doch so ein typisches Lance Armstrong-Jahr vielleicht gewesen, ne? Also ich weiß nicht unbedingt, dass 2010, 11 so. Er hat 2003 37 Renntage gehabt.
Wahnsinn.
Ja? Im Vergleich, also 37.
So kann man sich das Leben auch entspannt und leicht machen.
Ja. Also er wird wahrscheinlich die andere Zeit auch trainiert haben, ne? Aber 37 Renntage im Jahr darauf, 40, also er hat 2003 und 2004 weniger Renntage zusammen gehabt als Chris Froome dieses Jahr. Naja. 37, im Jahr davor auch 37. Also er spielt das, er hat das komplett durchgespielt, ne? Also 40, 44, 2000 hat er sich aber mal, war Olympischen Spiele, vielleicht hat er da, ne, da hat er 2 Renntage mehr gehabt. Nee, aber krass. Also, ja, also ich finde das ja, ne, einerseits, ja, also, dass die Fahrer über eine gesamte Saison fahren und nicht nur sich die Rosinen rauspicken.
Ja, so sollte es ja eigentlich auch sein. Also man will ja davon, also denke ich auch so von der Radsportbewegung insgesamt so ein bisschen davon weg, von dieser Spezialisierung, die in den letzten Jahren immer weiter vorangetrieben wurde.
Ja, und da gehört das mit Sicherheit auch dazu. Haben wir damit die italienischen Halbklassiker sozusagen abgeschlossen und kommen?
Ja, aber dieses also da können wir auch gleich noch
welches?
Drüber sprechen, hat ja noch, also Trevali Varesina hat noch eine ganz andere Geschichte geschrieben, die hinterher viel, viel mehr in den Medien noch für Aufsehen gesorgt hat, als das eigentliche Rennergebnis, nämlich die Causa Gianni Moscon.
Ah, okay, warte, dann setzen wir hier die Kapitelmarke, weißt du, sonst bin ich ja komplett, das hatten wir eigentlich später vorgesehen, aber das können wir natürlich jetzt machen. Vielleicht kurz Vorgeschichte, Moscon ist uns, nicht uns, sondern vielen anderen auch, diese Saison schon aufgefallen, er hat rassistische Äußerungen, sage ich jetzt mal, angeblich getätigt, ne, muss man ja immer auch immer, wenn man nicht...
Das ist also auch so protokolliert.
Ja, ist das mittlerweile, also okay.
Wurde ja auch dafür vom Team Sky gesperrt.
War das war im letzten Jahr, oder?
Nein, es war in diesem Jahr.
Oh mein Gott,
In diesem Frühjahr bei der Tour de Romandie.
Okay, Ja, hat dafür Ärger bekommen, zu Recht, natürlich.
Der Fahrer, der ihn eigentlich damals, sage ich jetzt mal in Anführungsschlusszeichen, angeschwärzt hat, beziehungsweise das öffentlich gemacht hat, war Sebastian Reichenbach. Und Sebastian Reichenbach war halt jetzt bei den Trevali Varesine der Fahrer, der schwer zu Fall gekommen ist, hat sich, glaube ich, ja, da einige Brüche zugezogen und hinterher hieß es dann, Moscon hätte ihn mit Absicht dort zu Fall gebracht.
Das klingt, also im ersten Moment, als ich das gehört habe, klang das für mich so nach dem Motto, dass das, also, nee, wie soll, also im ersten Moment wollte ich, habe ich sofort gesagt, also wie kann man so eine Anschuldigung hervorbringen oder so etwas sagen? Also, nee, ich mir fehlen so ein bisschen die Worte dafür. Das behauptet man ja jetzt nicht so aus dem hohlen Bauch heraus.
Ja, und vor allem, dass einer im Radsport so weit geht, sowas wirklich öffentlich zu machen.
Genau.
Da haben zum einen A nicht viele den Mut dazu und B, denke ich mir, dann muss ja schon richtig was vorgefallen sein, weil es ist ja sozusagen auch ein Tabubruch, dass man mit sowas an die Öffentlichkeit geht, weil ich kann mir vorstellen, dass sowas auch schon mal öfter irgendwie passiert ist. Also so zu früher zum Beispiel die Mannschaft von Bernard Hinault, die sollen da auch sowas mal gemacht haben, aber es war halt so, das hat keiner sich getraut, das öffentlich auszusprechen. Und jetzt, ja, Reichenbach hat das halt öffentlich gemacht und Marc Madiot beziehungsweise das Team FDJ hat gesagt, wir stehen da voll hinter ihm. Da muss man sich schon fragen, was da jetzt genau vorgefallen ist.
Genau das ist es, ne? Also sowas hat man noch nicht gehört oder zumindest nicht so in
aber der es soll ja angeblich viele Augenzeugen davon gegeben haben, die das auch beobachtet haben sollen, wie das Ganze sich zugetragen hat laut FDJ.
Ja. Also da scheint irgendwie nicht viele Fragen mehr offen zu sein. Und dann, also ich habe ja nie einen Hehl daraus gemacht, dass ich durchaus Sympathien für das Team Sky habe, aber so langsam, aber sicher ist dieser Fahrer für mich wirklich untragbar. Ne? Wenn sich das jetzt, also ich neige einfach mal, diese Geschichte zu glauben, aufgrund der von dir vorgetragenen Gründe dafür, warum sowas einfach bis dato noch nicht gab.
Ja, aber es ist ja auch so, jetzt, wie soll man sagen, eigentlich ein einmaliger Vorgang, dass sogar die Polizei da jetzt wegen Körperverletzung ermittelt und es könnte ja sogar zu einem Präzedenzfall werden, dass das Ganze mal nicht im Sportrecht, sondern sogar vielleicht im Strafrecht ausgehandelt wird, weil da ist dann wieder die Frage, inwieweit geht die Autonomie des Verbandsrechts und wann greift das Strafrecht?
Ja, ich weiß,
nehmen wir mal den Fall an, der hat das jetzt wirklich absichtlich gemacht. Dann ist es ja vorsätzliche Körperverletzung.
Genau.
Schon.
Ja, klar. Ne, und da auch zivilrechtliche Ansprüche zu stellen, irgendwie kürzen können. Ich bin ja jetzt wirklich weit davon entfernt, ein Jurist zu sein, ne? Aber keine Ahnung. Also ich weiß, dass wir zumindest einen Juristen unseren Hörern haben und zwei. Ich erinnere mich an eine ganz fantastische Abhandlung, die wir mal geschickt bekommen haben darüber. Würde mich interessieren. Aber als allererstes, ne, was ja auch noch dazu kommt, das haben wir noch gar nicht erwähnt, in Bergen ist er noch nachträglich disqualifiziert worden.
Ja, weil er sich da am Auto festhält.
Nochmal diese immer wiederkehrende Dummheit, sich am Auto festhalten. Naja, egal. Ne? Aber, Reichenberg hat Anzeige erstattet und sind wir mal sehr gespannt. Aber das allererste, was aus meiner Meinung nach irgendwie passieren muss, ist, dass sich jetzt wirklich, die Teamleitung von Team Sky mal überlegt.
Ja, aber das ist ja jetzt schon ein bisschen unglücklich, weil die haben den dann ja noch, also ich hätte den Fahrer zumindest aus dem Rennbetrieb erstmal zurückgezogen. Man muss ihn ja nicht gleich feuern, aber bis das Ganze jetzt untersucht ist, wäre es, denke ich, für die Reputation dieser Mannschaft klüger gewesen, den Fahrer erstmal aus dem Rennbetrieb rauszunehmen, aber die haben den ja bei den anderen Rennen immer noch starten lassen.
Weiß ich nicht, ob das die klügere Lösung gewesen wäre, weil damit, ne, was ist denn, wenn sich hinterher herausstellt, er war es nicht, dann hast du ihm ja die Möglichkeit gegeben, sich bei Rennen möglicherweise in einer guten Form zu präsentieren und sie zu gewinnen.
Ja, aber das stimmt, aber als Team muss ich ja überlegen, was ist jetzt im höheren Interesse jetzt die eigenen Ambitionen der Mannschaft gut in der Öffentlichkeit dazustehen oder aber die einzelnen Ambitionen des Fahrers Moscon?
Ja, ja, ist eine schwierige Abwägungssache. Hast du recht. Also ich hätte
also zum Beispiel einen Jan Ullrich hat man damals suspendiert.
Ja, aber das war, wie hieß er nochmal? Ach so, du meinst, weißt du, was ich gedacht habe an den Fahrradunfall mit dem Fahrradständer auf der Pille.
Ach so, nein.
Du meinst also daraus genommen. Ja.
Und damals, also es war jetzt nicht der gleiche Tathergang sozusagen, sondern es war aber ein ähnliches Szenario.
Nee, finde ich nicht, weil ich weiß jetzt über die Ulrich-Geschichte gar nicht mehr so viel oder ich habe es so weit in meinem Schmerzkopf verdrängt. Da war meiner Meinung nach der große Unterschied, dass Teamleitung und alle, die drumherum waren, mit an hoher Wahrscheinlichkeit mehr als genug wussten. Und deswegen sich sicher sein, also dass die genug wussten, um diese Entscheidung so fundiert treffen zu können, so nach dem Motto, pass auf, hier ist so viel Rauch, hier ist Feuer, Ulle, komm mal raus da aus dem Feuer. Ne? Und ich weiß nicht, wenn ich jetzt als Teamleiter von Team Sky zu Moscon hingehe und sage, pass mal auf, hast du den, hast den abgeschossen oder nicht? Und er sagt mir, nee.
Aber es werden ja auch, also denke ich, andere Fahrer vielleicht aus der Mannschaft beobachtet.
Ja, ja.
Aber die werden ja den Teufel tun und da irgendwas sagen.
Ja, eben. Ja, aber dann hat der Fahrer aber auch die Verantwortung zu sagen, pass mal auf, ich habe hier ein höheres Ziel als Moscon. Ne? Also ich sage einfach die Wahrheit. Ne? Also ist eine ganz schwierige Kiste. Aber wenn ich als Teamleiter zum Moscon gehe und sage, pass mal auf, schau mir in die Augen, sag mal die Wahrheit, hast du ihn abgeschossen, ja oder nein? Und der sagt nein, dann würde ich mich auch schwer tun, ihn rauszunehmen.
Na klar, es gilt ja erst.
Aber dann würde ich ihm auch sagen, wenn du mir jetzt sagst nein und hinterher heißt es doch ja, dann kannst du, gibst du hier dein schönes Castelli-Trikot ab und dann kannst du nächstes Jahr irgendwie für Team Gonzo fahren oder so. Ne? Also das muss ja auch klar sein.
Ja, klar, wir wollen hier gewiss kein Mini-Tribunal aufbauen, nee. Aber es ist natürlich schon irgendwie auffällig, dass jetzt diese Vorgeschichte da ist und dass jetzt sowas passiert.
Ja, ja, total. Also, und man, Mini-Tribunal nicht, aber es sind ja auch einfach sehr interessante Zusammenhänge und Gedankenkonstellationen, die man da hat und sich überlegt, wie würde man vielleicht selber handeln als Teamkapitän und so. Und ich finde ja auch gerade, dass in so einem Gespräch, wie wir es jetzt hier haben, dass man da einfach mal so auch eine andere Sicht der Dinge hat. Ne? Also ich wäre zum Beispiel nicht auf den Gedanken gekommen, mit Jan Ullrich zu vergleichen. Wobei einerseits der Vergleich ja auch zu einem Teil zumindest berechtigt ist. Ne? Aber ist auf jeden Fall eine interessante
Sache. Ja, aber es ist auf jeden Fall eine sportrechtlich gesehen hochinteressante und brisante Sache. Also für Menschen, die sich da für Sportrecht und Verbandsrecht interessieren, ja, die werden sicherlich ihre, sage ich jetzt mal in Anführungsschlusszeichen, helle Freude daran haben.
Ja, ein sehr, sehr, sehr enger Freund von mir hat damals im Referendariat, wo sitzt der internationale Sportgerichtshof? Sitzt der nicht in Den Haag? Kann das sein?
In Lausanne.
In Lausanne?
Ja.
Was gibt's in Den Haag denn auch etwas?
Internationalen Gerichtshof für Menschenrechte, glaube ich.
Nee, es ging schon um Sport. Der hat da mal nicht seine Jura-Wahlstation gemacht. Dem werde ich den Fall auch mal vortragen und mal seine Meinung dazu hören. Da ich eh in juristischen Dingen auf seine Meinung sehe. Und auch alle Hörer, die mit Juristerei zu tun haben und Paragraphenreiter sind oder deine Meinung zu haben, gerne mal melden. Also ich glaube, das kann eine spannende Sache werden. Ich würde lieber über andere schöne Dinge sprechen als über sowas, aber denke ich, muss man auch, und es ist, also dieser Moscon ist einfach, glaube ich, an dem Punkt, wo es Reichmacher öffentlich gemacht hat und gesagt hat, er hat mich hier abgeschossen, absichtlich und mit der Vorgeschichte und alles, an dem Punkt war ich schon geneigt, ihm zu glauben.
Moscon?
Nee, nicht Moscon, eben nicht, also wie hieß er gleich, Reichenbacher, ne?
Reichenbach.
Reichenbach, genau. An dem Punkt, weil das kann natürlich auch Zufall sein und es würde wahrscheinlich unter juristischen Gesichtspunkten auch keine Verurteilung aufgrund dessen, wenn jetzt hier noch andere Zeugen auch sagen sind,
Ja, naja. Aber das Ganze hat ja auch so immer ein bisschen eine Vorgeschichte, vielleicht auch zwischen dem Team FDG und der Mannschaft Sky, können uns dran erinnern, bei der Tour de France war Marc Madiot einer der ersten, der nach dem Auftaktzeitfahren in Düsseldorf auf die Barrikaden gegangen ist und sich über die Zeitfahranzüge von Sky beschwert hat.
Ja, aber ich glaube, das ist nochmal ein anderes Level. Also, weißt du, dass ob du jetzt wirklich einen anderen Fahrer abräumst und wirklich schwerste Verletzungen in Kauf nimmst oder dich über einen Zeitfahranzug. Also, dass man so weit geht und sagt, pass mal auf, heute schießen wir einen FD Müller ab. Und dann auch noch so dumm bist, den zu nehmen, der am, weißt du, dann schießt auch noch derjenige, der eh schon einen Streit mit dem anderen hat, den ab. Das wäre, glaube ich, die dümmstmögliche Konstellation. Und
ich wollte damit ja nur sagen, dass auch die ein Motiv sozusagen haben, wie man jetzt in der Kriminalistik sagen würde.
Ach so, du meinst, dass die FDG-Leute sozusagen einen Grund hätten, die Unwahrheit da zu sagen, um den nochmal, boah. Wie man es dreht und wendet, das ist eine unschöne Geschichte.
Also wir können nur noch lange Tatort spielen. Die Lösung dieses Falls wird wahrscheinlich erst in einigen Tagen, Wochen oder gar Monaten vielleicht.
Weißt du schon, ob es da, wann und ob da es da was gibt?
Nee, ne? Nee, also da habe ich jetzt auch noch nicht weiter was gehört.
Warten wir mal ab, was und wann und wo da was kommt. Die Namen Reichenbach und Moscon werden uns ja wahrscheinlich noch ein paar Mal begegnen. Insofern warten wir einfach mal ab. Kommen wir dann aber zu diesem Punkt, also der wichtig ist, und zwar die Lombardei-Rundfahrt. Das letzte Monument. Ups, was habe ich denn jetzt gemacht? Locking. Hab wieder so einen Shortcut gefunden, den ich gar nicht kennen darf. Lombardei-Rundfahrt. Das Rennen der fallenden Belletta. Habe ich das letztes Jahr auch gesagt? Fange ich hier schon wieder an. Es gibt ein wunderschönes Trikot von Rafa, was ich damals nicht gekauft habe und wofür ich mich jetzt noch hasse, dass der Lombardei-Rundfahrt gewidmet wurde. Naja.
Kann man doch jetzt auch sicher noch kaufen.
Nee, ich habe es in meiner Größe noch nirgendwo gesehen. Leider Gottes. Ärgert mich immer wieder. Naja. Also ich habe es schon ein, zwei Mal gesehen, aber dann bei eBay CU, wie heißt das? ebay.cu.uk. Aber da war ich dann auch immer noch, so viel ist es mir dann doch nicht wert. Und ich hoffe, dass ich es irgendwann mal, finde oder, weiß nicht, also irgendwie muss ich, irgendwann wird es, oder vielleicht meine Frau mir das schenkt, wie heißt denn auf Lombardi oder auf Lombardei oder so. Naja, es war sehr, sehr schön. Es war so rötlich gehalten. Jeder, der es einmal gesehen hat, weiß jetzt, wovon ich spreche. Ich scroll gerade nochmal durch, aber ich finde es nicht. Schade. Naja, Lombardei-Rundfahrt. Das für mich immer Abschlussrennen der Saison. Auch wenn du es ein bisschen anders siehst und noch so manches Rennen danach schön findest. Für mich ist das so, danach ist offiziell die Saison für mich beendet, die Profisaison. Im Grunde genommen, also Zeichen waren darauf gestellt, dass es eine durchaus spannende Veranstaltung werden kann. Ich habe gelesen, die Sieger der letzten drei Jahre waren alle am Start. Also
Chavez musste jetzt natürlich durch seinen Sturz, der im letzten Jahr gewonnen hatte, dann passen.
Mhm. Ach.
Aber okay.
Dann war das kurz vorher die Ansage sozusagen, dass sie am Start
waren. Genau. Der Parcours in diesem Jahr war im Prinzip identisch mit dem aus dem Jahre 2015. Mhm. Also ist man auch wieder in Lecco da angekommen und im letzten Jahr war ja das Ziel in Bergamo, ist man da durch die Altstadt gefahren. Und in diesem Jahr eigentlich im Prinzip der gleiche Parcours mit den Hauptschwierigkeiten wie im Jahr 2015, nämlich zuerst die Muro di Sormano, also jedem, der sich sagt, ja, ich kenne mich im Radsport aus, dem wird der Name Muro di Sormano und zuvor auch noch Madonna del Gisallo wird dem etwas sagen mit dieser berühmten Wallfahrtskirche. Mhm. Ja, und das waren sozusagen die ersten beiden Schwierigkeiten und dann stand noch der Anstieg nach Civiglio und noch so ein kleinerer Anstieg zum Schluss auf dem Programm, aber die Hauptschwierigkeit im Finale und konnte man vorher eigentlich auch schon mitrechnen, dass in dem Anstieg nach Civiglio eigentlich ja dann doch eine Vorentscheidung geben wird. Mhm. Aber zuvor in dieser Abfahrt von der Muro di Sormano, obgleich es da trockene Bedingungen gab, die hatte es dann doch in sich. Ja, und in einer Kurve, da hat es dann gleich mehrere Fahrer schwer erwischt und man kann von Glück sagen, dass heute noch alle am Leben sind.
Ja, wenn auch.
Also wer diesen Sturz, der auch live im Fernsehen gezeigt wurde, von Laurens de Plus gesehen hat, ja, das war schon, da war echt Schlimmeres zu befürchten, wie der da über die Leitplanke in die Böschung geflogen ist.
Ja, also ich musste spontan an den Sturz, wann war das nochmal? Also ich hatte so zwei Assoziationen und zwar, ich habe es jetzt gerade auch nochmal aufgerufen, mein lieber Scholli. Wo war das nochmal, wo auch ein Fahrer dann auf so einem Vorsprung hängen geblieben ist oder an so Bäumen? Vor Jahren, das ist aber auch schon.
Frank Schleck hatte mal bei der Tour des Wissen einen ähnlichen Sturz. Das ist genauso über die Leitplanke in die Böschung reingeflogen.
Ja, aber dann ist ein Fahrer wirklich den haben sie mit dem Hubschrauber dann gerettet oder so irgendwas. Ah, komme ich nicht mehr drauf. Ich finde sowas aber immer noch. Das ist jetzt natürlich ein Extrembeispiel, ne? Und da hat man wirklich, weil man weiß einfach nicht, was kommt hinter diesem Abgrund, ne? Geht's da jetzt 100 Meter runter und der Mann ist einfach sofort tot?
Ja, ne? Schon, da ging's da ja wirklich ganz, ganz weit runter. Also es gibt ja ein Bild von dem Fahrrad von Jan Bakelands, das 4 Meter über der Erde in einem Baum hing. Und da muss man sich mal darauf vorstellen, dass er 4 Meter noch darunter lag.
Ja, das Bild sehe ich auch gerade. Eigentlich ein schönes Bild, ne? Wenn es nicht so einen tragischen Hintergrund hätte. Aber ich finde solche Bilder, erinnerst du dich, wo wir beim letzten Mal darüber sprachen, über die Holländerin, die bei den Olympischen Spielen gestürzt ist oder damals. Genau. Oder damals bei Mailand Sanremo Cop, der mit seinem Kopf gegen die Begrenzung gedonnert ist. Weißt du, wenn die Fahrer liegen bleiben und sich nicht mehr bewegen, das finde ich mindestens genau oder mindestens oder fast noch schlimmer. Ne, weil dann ist da ist nicht mehr viel Spielraum für Fantasie. Aber nichtsdestotrotz, also das waren wirklich Spiele. Und Bakelands, De Plus geht's, wie spricht man das? De Plus, ja, ne?
De Plus.
De Plus. Hat sich ja, also ne, man möchte es kaum glauben, aber relativ schnell wieder gefangen, im Sinne von keine langweilige Schäden. Bei Bakelands sieht das gar nicht so, also ne, immer noch für das, was da passiert ist, muss man das relativ sehen, ne? Sieht's noch gut aus, aber er wurde jetzt auch vor kurzem nochmal operiert, wenn ich das richtig mitbekommen habe, ne? Also so ganz raus aus der Nummer ist er noch nicht.
Nee, und vor allem, wenn man bedenkt, dass er sich 7 Rippen und 2 Lendenwirbel wohl gebrochen hat, dann kann man von einem Wunder eigentlich sprechen, dass es so glimpflich ausgegangen ist.
Also liegt noch im Krankenhaus und kann man einfach nur toll, Daumen gedrückt und jetzt erinnere ich mich auch wieder. Wenn man einmal so einen Namen googelt, dann nochmal schnell wieder, ne? Woher hatte ich nochmal Jan Bakelands? Wofür war der da auch nochmal bekannt? Aber jetzt weiß ich es ja auch, ne? Das ist die späte Rache des Sexismus. So kommt's, ne? Also, das war doch mit der Tour vorher die Aussagen.
So, ja, der hat auch bei der Tour de France schon mal das gelbe Trikot getragen.
Ja, das hatte ich nicht mehr so im Kopf. Ich hatte noch im Kopf,
2013 auf Korsika.
Vergiss die Kommandome nicht, wenn du zur Tour fährst, sozusagen. Also jetzt mal sehr, 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 sehr vereinfacht gesprochen. Das war's. Okay. Wie auch immer. Gute Besserung und auch ihm. Und ja, am Ende hat es dann, nach dieser Abfahrt auch, also der beste Abfahrer hat es, um sehr vereinfacht zu sprechen, dann geschafft und Nibali hat seinen Sieg von 2005 wiederholen können.
Ja, aber auch da muss man wieder sagen, das Rennen war eigentlich offen, beziehungsweise auf dem Parcours war es natürlich prädestiniert dafür, dass der stärkste Fahrer am Ende auch gewinnt, weil dieser Civilio-Einstieg, ja, da konntest du eigentlich mit deinen Konkurrenten fast schon so ein bisschen spielen und man hatte so das Gefühl, er hatte aus seinen taktischen Fehlern aus 2015, als er da versucht hat, mit der Brechstange wegzufahren, 3-4 Mal in diesem Anstieg gelernt, hat die anderen immer attackieren lassen. Thibaut Pinot ist da fleißig in die Falle auch gegangen, hat es 3-4 Mal probiert, ist dann nicht weggegangen und richtig weggekommen und Nibali ist dann mit einer richtigen Attacke hingefahren, kurz vor der Kuppe. Ja, und gut, dann in einer Abfahrt einen Thibaut Pinot abzuhängen, das bedarf als guter Radprofi jetzt auch nicht da so viel Kunst. Und auf dem Flachen war ich dann doch schon ein bisschen erstaunt, weil das war so eine kleine Lücke, vielleicht 5 oder 10 Sekunden, dass da der Pinot die nicht zufahren konnte. Ja, und im letzten Anstieg wurde es dann immer deutlicher und von hinten kamen dann ja sogar noch die Verfolger an Pinot heran.
Genau. Und also am Ende hat er dann seinen Vorsprung, glaube ich, am letzten Anstieg sogar noch mal ein bisschen ausgebaut, wenn ich das richtig noch in Erinnerung habe. Und ja, Pinot wurde dann noch von Moscon bezeichnenderweise und Alaphilippe. Aber überleg mal, ne, hättest du Moscon jetzt rausgenommen, hätte er nicht mehr den dritten Platz bei der Lombardei-Rundfahrt rausgeholt. Ne, andererseits kannst du natürlich sagen, du raubst jetzt dem vierten vielleicht den Podiumplatz. Aber stell sich fair vor, er wird freigesprochen und kann dann in seiner Vita nicht einen dritten Platz bei der Lombardei-Rundfahrt aufführen.
Ja, schon, obgleich dieser dritte Platz auch wieder umstritten war, weil er da hat sich dahinter Domenico Pozzovivo beschwert, ihm die Tür im Sprint zugemacht hat.
Ja, also da er ist jetzt dann aber auch vielleicht ein dankbarer Prügelknabe sozusagen für alles. Ne? Also dann beschwert man sich aber vielleicht auch bei ihm dann eher als bei jemand anders dann noch. Das muss man dann vielleicht auch, ne, das muss man vielleicht auch mit der nötigen Portion, wie soll man sagen, also das einordnen. Ne? Also weil so eine Sache, also ich habe es jetzt nicht gesehen, also kann mich nicht, zumindest nicht daran erinnern, dass da irgendwas Besonderes mir aufgefallen wäre, dass es so sehr zugemacht hat. Vielleicht beschwert man sich jetzt über Moscon auch leichter als über andere, so meine ich das, wenn ich das gesehen habe. Obwohl, er hat es auch verdient, also ne, wenn er wirklich sich so verhalten hat, wie wir es jetzt vermuten. Naja, aber Nibali nach 2005, zweiter Sieger.
2015.
Habe ich 5 gesagt? Ja, 15 natürlich. Ja. Ein schöner Saisonabschluss für ihn, denke ich auch, dass er nochmal.
Ja, aber vor allem jetzt Großes dann auch holt. Das zweite Monument, was er dann gewonnen hat. Und ja, da können sich die anderen vielleicht Klassementsfahrer doch eine Scheibe abschneiden. Alberto Contador zum Beispiel hat in seiner Karriere nie ein Monument gewinnen können.
Warum muss ich den Namen immer noch hören?
Auch zum Beispiel ein Chris Froome oder ein Nairo Quintana oder ein Tom Dumoulin. Ja, denen fehlt sowas auch noch in ihrem Palmarès und ja, wird vielleicht dem einen oder anderen Gesamtklassementsfahrer auch ganz gut zu Gesicht stehen, wenn er dann auch so eine Lombardei-Rundfahrt oder ein ähnlich schwieriges Rennen wie Lüttich-Bastogne-Lüttich auch an seinem Palmarès mal einschreiben kann.
Ja, aber dafür sind ja also Nibali, okay, 32, wie alt ist Froome? Ne? Also warum soll er das nicht nochmal, also ich kann mir jetzt auch gut vorstellen, dass das, also bei Froome steht auch 32, stell es mir schwierig vor, dass er von seiner Physis her bei einem der Klassiker, Frühjahrsklassiker, sowas durchhalten kann, nur ob er dafür gemacht ist von seinem Körperbau und so weiter. Aber warum soll er sowas nicht mal versuchen, ne? Wenn er jetzt im nächsten Jahr vielleicht so ein Giro noch in Angriff nimmt, Giro und Vuelta vielleicht. Also ich denke.
Ja, er war ja schon ganz, also ein paar Mal ambitioniert dabei bei Lüttich, Bastogne, Lüttich, aber irgendwie hatte ich immer das Gefühl, da fehlt so ein bisschen die taktische Finesse, um dann doch im rechten Moment am rechten Fleck zu sein.
Ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, dass Froome jetzt einer der größten Instinktfahrer war, ist und sein wird. Ne, das sind wir uns, glaube ich, einig. Und wenn du das nicht hast, dann muss das wahrscheinlich über Erfahrung oder im Sinne von, die Leute um dich herum müssen dir einfach sagen, was du zu tun hast, muss es so gelöst werden. Und warum soll ihm das nicht dann, ne, angenommen, er holt sich jetzt nächstes Jahr vielleicht den Giro, ne, hat dann einmal die Vuelta gewonnen, viermal die Tour de France, den Giro, was wird er denn da noch groß dann erreichen, außer das Trübbel vielleicht? Vielleicht sagt er sich dann auch, okay, das gehört im Radsport dazu, ich möchte jetzt dann auch nochmal einen Klassiker gewinnen, na, eins der Monumente. Kann ich mir durchaus vorstellen, dass er sich das längerfristig als Ziel noch setzen wird. Warum nicht? Also, steht ihm ja nichts im Wege. Ob es mit diesem Team dann gelingen wird, steht wieder auf dem anderen Blatt. Aber ich glaube auch, da sind wir uns sehr einig, dass er nach 2020, solange ist er beim Team Sky noch verpflichtet, wohl kaum nochmal zu einem anderen Team gehen wird nach 10 Jahren. Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen.
Ja, aber die Konkurrenz drückt. Also die Zeit vom Chris Froome im Team Sky ist auch nicht unendlich.
Nee, aber kannst du dir vorstellen, dass er jetzt nochmal fürs Team Lotto fährt?
Das wohl eher nicht.
Nein. Ja. Ja, also wo willst du hin, wenn du nicht mehr
vielleicht im Team Sky bist? Vielleicht für das Team Aqua Blue Sport.
Ja. Ne, aber wo willst du denn dann hin? Also, ne, wenn du dich da schon mal durchgesetzt hattest. Also ist halt eng da oben. Ne? Und ja. Ja, aber für Nibali, also ich bin, einerseits mag ich ihn ja, andererseits ich vergesse immer, was er sich alles schon geleistet hat und weswegen ich ihn eigentlich nicht mögen dürfte. Das ist bei mir so, dass ich solche Sachen dann schnell hinwegsehe. Für ihn, schön, dass er dann noch was abgeschlossen, einen schönen Abschluss der Saison hatte. Das sei ihm gegönnt.
Vor allem auch für die Mannschaft, die sonst eigentlich wenig gewonnen hat jetzt in ihrer ersten Saison, war das natürlich ein ganz, ganz großer Sieg.
Ja, stimmt. Ne? Also die haben sich nicht mit allzu viel Ruhm bekleckert dieses Jahr.
Bei der Tour de France haben wir immer gesagt, das ist ziemlich die schlechteste Mannschaft noch nach den Wildcard-Teams, die da mitfährt.
Das ist sehr schön diplomatisch ausgedrückt. Also was haben sie denn gewonnen? Also guck mal. In San Juan, die dritte Etappe des Zeitfahrens. Paris-Nizza, eine Etappe. Flash von Brabant, Tour of Croatia, Giro eine Etappe, Vuelta eine Etappe. Ansonsten war es das so, ne?
Ja.
Da ist nicht viel, also da wird der Scheich von Bahrain dann auch mal vorstellig werden. Aber da Geld scheint da ja nicht das Problem zu sein. Oder dass ich das in irgendeiner Form durch Verkäufe refinanzieren muss. Aber nichtsdestotrotz, ne? Also das ist wirklich keine... Also 12 Siege haben sie gehabt, auch mal das mit eingerechnet, was jetzt dann vielleicht nicht so hochklassig ist. Und gucken wir da mal Team Sky, wie viele Siege die dieses Jahr hatten. Da sind schon 34 auf der Agenda. Und davon jetzt mal, dass die Tour de France als Ganzes mit dabei war, auch mal ganz abgesehen. Naja. Und die Vuelta natürlich auch. So. Kommen wir dann, also Lombardei-Rundfahrt, wie gesagt, für mich ist damit die Saison vorbei, Ende aus, Schluss, Feierabend. Kommen wir dann aber dann doch nochmal, wieso hat denn jetzt hier der Marker nicht gesetzt, verdammt. So, kommen wir noch zu den restlichen Rennen, die da stattgefunden haben und dem bisschen Gossip, was wir noch zusammen gesammelt haben. Münsterland, Giro, da hat sich schon so ein bisschen abgezeichnet, ich korrigiere das mal kurz, was du hier reingeschrieben hast, damit ich das nicht falsch übernehme, da hat sich schon gezeigt, dass einer, den wir auch, glaube ich, mal im Interview schon hatten, also den Chris vor dem Mikro hatte, wirklich so zum Ende der Saison nochmal eine richtig, richtig gute Form hat und natürlich als Heimspiel auch für das Team Bora gern gesehen, Sam Bennett das Ding abgeschossen hat am 3. Oktober.
Ja, hat er tatsächlich die versammelte deutsche Sprinter-Elite, sage ich jetzt mal, um André Greipel, um Marcel Kittel und ich glaube auch Phil Bauhaus hat er da in die Schranken gewiesen.
Alexander Christoph immerhin noch, ne? Team Katusha-Alpecin natürlich dann auch da.
Ja, und bei dem Rennen ist es ja eigentlich traditionell so, ich weiß jetzt nicht, wie der Parcours da in den letzten Jahren aussah, aber dass es eigentlich dann doch fast immer einen Massensprint gibt.
Mark Cavendish, Platz 28 noch. In einer Form, die man jetzt mit mehreren Fragezeichen sehen muss. Hast du das gehört? Was er über das WM-Rennen gesagt hat? Das WM-Rennen der Frauen wäre das interessantere Rennen gewesen auch. Eine schöne Aussage.
Ja. Na gut, wenn dreimal hintereinander Sagan gewinnt und bei den Frauen immer abwechselnd eine andere Siegerin ist, dann ist das sicherlich spannender.
Ganz falsch ist er, ganz falsch lag er nicht. Nee, da hast du recht. Ja, aber Sam Bennett, ich muss gestehen, ich weiß auch zu wenig über das. Bist du eigentlich mal das Jedermann-Rennen da gefahren?
Im Münsterland? Nein.
Müssen wir vielleicht mal machen. Einfach so zu zweit mal Spaß. Also ich bin auch noch nie gefahren.
Für uns wäre es wahrscheinlich ein schwieriges Rennen, aber ja, für die anderen ist es halt immer so ein Sprinterrennen.
Wieso meinst du, wäre es für uns, also von der Topografie des Rennens her? Oder
ich glaube, ja, da sind ja jetzt, glaube ich, doch schon so ein paar Hügel sind da dabei.
Also 125 Kilometer ist das Jedermann-Rennen. Also ja, das sind ein paar Hügelchen, aber jetzt mal im Ernst. Also ich glaube nicht, dass wir uns da Sorgen machen müssten, dass wir da ankommen. Also
ja.
Das fängt bei 60 Höhenmeter an, geht dann schlimmstenfalls mal. Das ist eher so ein Rennen, wo ich mir Sorgen machen müsste, dass man die ganze Zeit volle Pulle im großen Pulk fährt und ich da irgendwie Panik kriege. Also, weil das ist ja nicht so unbedingt nur meins, ne? Aber ja, können wir ja vielleicht mal irgendwann mal machen. Also, wenn mal irgendwann ich wieder Zeit für sowas auch finde. Würde ich ungern alleine machen, ne? Aber vielleicht mal, wenn das 3. Oktober, wenn das mal so auf kurz vorm Wochenende fällt oder irgendwie sowas, müssen wir mal überlegen. Und wenn ich bald umgezogen bin, dann habe ich eh noch ein Gästezimmer, dann ist ja eh alles besser. Dann kannst du da mit einziehen. können wir einmal die Woche direkt in der Küche podcasten. Ja, Münsterland Giro, Sam Bennett gewonnen. Und sonst noch etwas Erwähnenswertes bei dem Rennen? Also wüsste ich jetzt eigentlich nicht,
nö, um ehrlich zu sein. Es gab ja recht viel Winter im Finale, aber ja, auch eine ziemlich ja, schwierige Zieleinfahrt. Und Marcel Kittel hatte sich da zum Beispiel verpokert und den Sprint von hinten, von zu weit hinten angefahren und ist dann auch nicht mehr vorbeigekommen. Und von daher auch taktisch sehr gut gemacht vom Team Bora. Mhm.
Ja, können wir, machen wir einen Haken dran. Münsterland Giro 2017 ist damit erledigt. Warte, irgendwas spielt hier heute mit der Technik ein wenig verrückt. Und ja, wie auch immer. Kommen wir zur nächsten Veranstaltung, die wir noch auf der Agenda haben. Paris-Tour. Auch so eins von den traditionelleren Rennen, einfach mal so rausgeschossen.
Behaupte ja, ich mal. Früher war es ja immer noch so in der, sag jetzt mal, für mich hat es eigentlich früher immer noch so in einer Reihe fast mit den Monumenten gespielt. Paris-Tour, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja?
Ja, weil es dann doch sehr, sehr langes Rennen ist und zum Abschluss der Saison und vom Renommee und vom Prestige her war der Sieg doch früher noch mehr wert, als er das heute ist.
Findest du? Also ich, das ist aber auch in meiner Wahrnehmung immer so, Lombardei-Rundfahrt, Ende im Gelände, dann ist vorbei. Klingt blöd, aber also wenn man sich jetzt mal so die Siegerliste anguckt, ne, von Paris-Tour, ne, da waren dann ja auch schon berühmte Namen dabei, ne? Also jetzt, ich will nicht beim Erik Zabel anfangen, aber Petacchi, Gilbert, Frère, Van Avermaet, Degenkolb, ja, Trentin, also der ist dieses Jahr, greife ich schon mal vorweg, genauso wie vor 2 Jahren auch schon gewonnen hat. Ja, aber ich weiß nicht, Paris-Tour, es war für mich jetzt nie so, ach, diesmal bin ich so müde, wenn ich daran denke. Also ist so ein sehr, sehr traditionelles Rennen, ne? Aber vielleicht auch, weil es einfach von der Gestaltung des Rennens her nicht so sonderlich aufregend ist, ne? Also
ja, aber die Länge macht es ja auch sehr schwierig.
Ja, wie lang war es jetzt?
Also das ganze Rennen 234,5 Kilometer.
Und aber es ist halt kein Monument, weißt du? Ne? Also es ist
ja, es hat
ein kleines
halt
Monumentchen.
Sozusagen, ja, aber
es hat natürlich Geschichte. Das muss man aber auch ihm zugestehen, ja.
Ja, und in diesem Jahr waren ja diese beiden kleinen Hügelchen da im Finale wieder dabei. Und da kann man mal sehen, nach über 200 Kilometer können dann so zwei Wellen, die vielleicht so nur 80 Höhenmeter dann haben, den Unterschied ausmachen.
Ja, und ja, am Ende, also es kam dann dazu, dass ich eine Dreiergruppe, wenn ich das also richtig interpretiere, ein bisschen absetzen konnte. Und daraus hat Trentin dann den Schlusssprint gewonnen.
Genau, eine Dreiergruppe mit zwei Quickstep-Fahrern, mit Terpstra, Trentin und Søren Krag Andersen vom Team Sunweb.
Da hat man ja schon Angst, dass Lefebvre im Auto wieder kurz vor dem Herzinfarkt steht, wenn einer seiner Jungs ist, wenn sie es verbocken.
Ja, also die waren halt in diesem Rennen auch im Finale dermaßen überlegen, da wäre es dann eigentlich auch schon ja recht schlecht gewesen für sie, wenn die das Rennen, also Paris-Tour dann am Ende, wenn sie dann nicht den Sieger gestellt hätten. Und ja, André Greipel, gut, der wird sich ärgern, gegen Ende der Saison jetzt nochmal eine gute Form, aber dann sind ihn dann doch diese drei Jungs da vorne entwischt und ist dann nur auf Platz 4 gelandet und ja gut, der Sprint war eigentlich dann von vornherein fast schon klar, dass Matteo Trentin den aus dieser Dreiergruppe gewinnen wird.
Mhm. Ansonsten können wir da glaube ich auch direkt einen Haken wieder hintermachen. War meiner Meinung nach nichts jetzt, was ich jetzt noch dazu sagen wollen würde oder mir einfallen würde. Und kommen dann vielleicht jetzt zu Türkei-Rundfahrt. Also ich möchte gar nicht das Fass aufmachen, was ich irgendwo anders geöffnet gesehen habe. Darf man da starten als Profi derzeit? Unrechtsstart und so weiter und so fort. Ich denke mir immer, die Fahrer, also die Fahrer machen ihren Job und wenn die Teamleitung entscheidet, dass man dort startet, dann hat man da zu starten. Das ist als Radprofi hat man vielleicht dann nicht so die Möglichkeiten aufzustehen und zu sagen, nee, mache ich nicht. Dafür sind die Möglichkeiten, die man als Profi hat, vielleicht zu begrenzt. Andererseits muss man dann auch immer überlegen, wo zieht man die Grenzen da und es ist eine schwierige Sache. Aber sie finden mal statt und es sind Teams am Start und deswegen sollte man vielleicht auch zumindest.
Ja, und es ist ja auch landschaftlich sehr schön. Zum einen, also ziemlich beeindruckende Bilder, die das jedes Jahr liefert. Und zum anderen auch, jetzt so denke ich mir als Radprofi, wo es dann im Rest Europas gegen Ende Oktober oder Mitte Oktober jetzt schon recht kühl wird, ist es da ja noch recht sehr schönes, fast Sommerwetter.
Mhm. Ja, ja. Ja, bloß man könnte halt natürlich argumentieren, möchte ich in einem solchen Unrecht, also, ne, wo möchte ich in einem Unrechtsstaat als wahrgenommen?
Also es steht jetzt auch in Frage, ob das Rennen in der nächsten Saison überhaupt noch in dieser Form existieren wird, weil halt die meisten World Tour Teams ihren Start ganz einfach abgesagt haben.
Ja, und ne, das auch nicht ohne Grund. Und ne, also gibt es eine Nordkorea-Rundfahrt als nächstes, ne? Würde man wahrscheinlich auch sich dreimal überlegen, ob man starten will. Ist halt immer schwierig und aus dieser Diskussion weiß ich nicht, gibt es keine klare und richtige Antwort, glaube ich. Ist eine Abwägungssache immer. Und aber sie hat stattgefunden und wie wir eben schon meinten, Münsterland-Giro, Sam Bennett, seine sehr gute Form dort schon aufblitzen lassen und hat dann bei der Türkei-Rundfahrt die ersten drei
insgesamt vier
Etappen. Insgesamt vier gewonnen. Und die ersten drei Etappen gewonnen, ne?
Also ja, obgleich man dazu natürlich sagen muss, die Sprinterkonkurrenz war da jetzt nicht so sonderlich groß. Also er hatte dann etwa Toins gegen sich. Ja, und das war eigentlich auch schon so sein größter Kontrahent. Mhm. Und ja, es gab halt eine, sag ich jetzt mal, Bergankunft, wo dann auch das Klassement entschieden wurde. Diego Ulissi hat sich da ja recht knapp mit 5 Sekunden Vorsprung bei dieser Hügelankunft durchgesetzt und am Ende dadurch auch die Rundfahrt gewonnen.
Ja.
Ja, und ansonsten weitestgehend geprägt durch wunderschöne landschaftliche Bilder und durch viele Sprintetappen.
Ja. Mehr braucht man auch dazu, glaube ich, gar nicht sehr groß
verlieren. Ja, aber sehr kompliziert zum Beispiel. Ganz oft hat man das gesehen, dass diese Sprints auf so Verbundsteinpflaster stattgefunden haben.
Okay. Ich habe ehrlich gesagt nur Ergebnisse gelesen.
Es ist vielleicht so, wie du das in den Innenstädten manchmal so siehst, dieses rote, sehr dicht aneinander verlegte Pflaster.
Ja.
Genau, und das war halt da ganz oft sicherlich dann nicht so einfach für die Sprinter und Sam Bennett ist da ja vielleicht dann ein Experte für.
Noch einer der geschickteren oder der am besten sein Rad beherrschenden. Das habe ich aber, glaube ich, irgendwo auch schon mal in einem anderen Zusammenhang, dass er halt gut Rad, also ne, er kann gut Radfahren einfach. Aber das war mir jetzt, wie gesagt, ich konnte es, hatte in den letzten Tagen irgendwie mehr abends vielleicht nochmal ein, zwei Meldungen nachgelesen oder Ergebnisse angeschaut, aber mehr war da leider Gottes nicht oder andere Sachen waren zu der Zeitpunkt wichtiger. Ja, aber kommen wir noch zu dem, was sagt man, Gossip-Meldungen, wäre das die richtige? Wieso will mein Markenmacher nicht so, wie ich es will? Das treibt mich ein wenig in den Wahnsinn, muss ich sagen. Naja, jetzt haben wir es ja. Kommen wir noch zu dem, vorletzten Mal habe ich es Gossip genannt oder Kleinmeldungen, wo wir auch gar nicht mehr so viel haben. Fangen wir mit der ersten an. Tourpräsentation ist morgen. Ist ja schon einiges durchgesickert sozusagen. Man hat ein paar Sachen gehört, mitbekommen. Die signifikanteste Dinge sind halt für mich wieder Alpe d'Huez ist mit dabei, schön. Ich freue mich immer, einen Berg zu sehen, den ich gefahren bin. Wenn es auch bei mir nicht ganz so viel los war, wie an dem Tag, wenn die
ja, wobei da ja noch die Frage ist, ob der jetzt nicht in diesem Jahr, im nächsten Jahr, wie in diesem Jahr bei der Dauphiné über den Col de Sarenne gefahren wird.
Okay. Ich hoffe es nicht, aber Mai, wenn, dann ist es halt so.
Wieso nicht?
Das ist doch nicht die traditionelle Hochfahrt, oder?
Nee, aber es ist sicherlich auch eine ganz spannende Bergankunft.
Ja, aber man möchte doch das, was man selber schon gefahren ist, dann auch hochfahren sehen, oder? Wenn man ja, mal ganz ehrlich ist. Aber es ist
immer dann auch so ein bisschen der Sicherheitsaspekt dabei. Kann man das so mit diesen vielen Zuschauern dann noch dann verantworten?
Ja, muss es eine Lösung für geben. Also ich weiß jetzt nicht, aber da muss es eine Lösung für geben, weil du kannst ja nicht jetzt mehr die schönen Anstiege und traditionellen Anstiege nicht mehr fahren, weil so viele Zuschauer da sind. Ne? Dann müssen
ja, aber Alpe d'Huez ist ja nochmal extremer.
Ja, ja, natürlich. Ne? Also Alpe d'Huez und Mont Ventoux, wer fällt uns da noch ein? Also das wäre für mich jetzt so die zwei extremsten Beispiele. Ne? Aber da muss man dann halt auch früh genug anfangen. Da muss man sich halt für die als erstes was ausdenken. Ne? Und sei es, dass man unten die Straße irgendwann dicht macht. Klingt hart, aber irgendeine Lösung muss es ja
geben. Gab es ja in diesem Jahr bei der Tour de France, glaube ich, auch an einem Anstieg in den Pyrenäen, da wurden überhaupt gar keine Zuschauer zugelassen, weil man Angst hatte, dass da irgendwelche Leute Nägel auf die Straße streuen.
Okay. Ja, das ist jetzt auch wieder, ne, ich glaube, es muss ein gesundes Mittelmaß geben. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das in irgendeiner Form, dass man 3 Tage vorher einfach zum Beispiel die Straße dicht macht und keine Wohnmobile mehr hochlässt.
Ne? Ja, aber dann ist es ja auch blöd für dich als Urlauber, wenn du dann schon 3 Tage vorher da sein musst.
Ja, ja, klar. Ne, aber irgendeine Form muss es ja, irgendwas wird es ja geben. Also muss es geben. Weil es kann nicht die Lösung sein, wir fahren da nicht mehr hoch. Also zumindest meiner Meinung nach, da muss es ja irgendwas anderes für geben.
Man könnte es natürlich auch so machen wie bei der Flandern-Rundfahrt, wo man für diesen Rundkurs Eintrittsgeld bezahlen muss.
Ja. Ja, aber nee, nein, das geht nicht. Also, ne, das, wie wird bei Höllentürmer von diesem Priester oben in der Kapelle gesagt, dass der Radsport der einzige Sportler ist, der zum Zuschauer nach Hause kommt. Was natürlich, also ich wohne jetzt nicht an der Strecke an Alpe d'Huez, aber der Sportler kommt zum Zuschauer, der dort am Straßenrand steht und wartet und da darf kein Eintritt für verlangt werden. Das ist so meine ganz persönliche, das würde einen viel größeren Teil der Romantik des Ganzen mir nehmen als vieles andere. Weil das ist auch so ein bisschen, weißt du, du kannst, selbst wenn du keine Kohle mehr hast, ne, und per Anhalter hinfährst und dich da an den Straßenrand stellst, selbst dann kannst du an diesem Event partizipieren.
Dass der Radsport ja jetzt auch so ein bisschen darauf angewiesen ist, jetzt neue Wege und Mittel zu finden, um Gelder zu generieren für die Mannschaften auch. Und ich glaube, in diesem Jahr haben wir gesehen, mit diesem neuen Format, dieser Hammer Series, war es ja, glaube ich, auch so, dass die Zuschauer da Eintritt bezahlen mussten.
Ja, das, da bin ich, ich weiß nicht.
Aber generell.
Das unterscheidet uns vom Fußball halt, ne? Du brauchst nichts zu haben und kannst bei rund um Köln trotzdem an Straßenrand stellen und zugucken.
Ja, also aber um jetzt den Sport, also der Radsport hat, denke ich, so ein bisschen das Problem, dass so ein bisschen das Publikum vielleicht auch ausstirbt, weil es sind ja doch eher verhältnismäßig nicht mehr so viele junge Menschen, die sich dafür jetzt begeistern lassen. Und da muss man denn ja auch Wege und Möglichkeiten finden, um den Radsport wieder einem breiteren Publikum attraktiv zu machen. Und genau diesen Weg, wenn das sich jetzt alles so bestätigt, wie es jetzt gemunkelt wird, geht ja auch zum Beispiel die Tour de France im nächsten Jahr mit den kürzeren Etappen. Aber da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, ob es da nicht vielleicht eine Möglichkeit gäbe, mit einem Investor zum Beispiel die besten Rundfahrtenfahrer dazu zu motivieren, bei allen 3 Grand Tours an den Start zu gehen und da sozusagen so einen Supersieger auszufahren.
Ja. Auf jeden Fall. Und klar, dieses Erschließen von neuen Geldern ist ein Muss, ob man das jetzt gut findet oder schlecht findet. Ne?
Gut, das größte Kalb müsste eigentlich damit geschlachtet werden, dass die Organisatoren die Teams an den TV-Geldern beteiligen, aber das werden die ja niemals freiwillig machen.
Ja, aber ich glaube nicht, dass das Eintrittsgeld an einem Berg, der Schlüssel sein kann. Klar, wie viele Leute gehen da hoch? War nicht die Millionengrenze auch schon mal
gestanden? Ja, gut, also jetzt an irgendeiner Code der 3. Kategorie müsste man das jetzt, glaube
ich. Nee, also wir wissen beide, dass wir meinen, dass es jetzt bei den 2, 3 entscheidenden Ortskategoriebergen einer Grand Tour bedeuten würde, dass vielleicht wenn ich jetzt die Dollarzeichen in den Augen hätte, würde ich sagen, okay, bei einem Mont Ventoux und beim Alpe d'Huez gehen da jedes Mal 1 Million Euro, 1 Million Leute hoch, von jedem schnappe ich mir einen Fünfer, ne? Und dann lasse ich noch die Kinder unter 16 und die Alten über 60 raus, dann habe ich hinterher irgendwie, keine Ahnung, 4 Millionen Euro, in der Tasche. Ne?
Ja, und das man, hätte natürlich, aber man hätte natürlich noch den Vorteil, dass man kontrollieren könnte, wer da an die Strecke kommt. Mhm. Also man hätte wahrscheinlich auch so ein paar Hooligans dann ausgeschlossen.
Ja, mit Alkohol, Test am besten direkt.
Ja. Oder irgendwelche Doktoren, die Fahrer da an der Straße untersuchen wollen.
Ja, und alle Kostüme abnehmen.
Das auch, ja.
Und alle, die zu wenig anhaben, direkt mit Gotcha-Waffen beschießen. Ja, so, jetzt schweifen wir aber sehr ab von dem neuen...
Ja, eigentlich von dem eigentlichen Parcours, wie er dann jetzt morgen vielleicht vorgestellt wird. Also wir haben uns jetzt hier vorhin mal die wichtigsten Bergetappen eigentlich rausgegriffen, wie sie jetzt, also wie gesagt, sind alles Gerüchte, gemunkelt werden, aber ich sehe jetzt so keine richtige Bergetappe, außer die jetzt nach Bagnères de Luchon, wie sie jetzt da dargestellt wird, die über 200 Kilometer da lang ist.
Also auch eher kurze Etappen. Ich sehe auch, also es würde sich jetzt für dich, klingt blöd, aber für mich kristallisiert sich auch nicht so eine richtige von den Bergetappen so eine Königsetappe raus, oder? Sehe ich da, also wenn, dann wird es die Etappe, ich kann das so schlecht lesen, von Sarre nach Laurence Artustes sein. Vielleicht. Andererseits, die in Albertville starten Etappe sieht jetzt auch nicht aus, als wäre das ein lustiger Tag für die Fahrer. Also,
nee, also das sind 110 Kilometer, aber dann ein.
Die können auch wehtun.
Kategorieberg, zwei Erstkategorieberge, klar. Ja, und es wird ja auch zum Beispiel noch gemunkelt, dass man wieder, also zu einem schönen alten Relikt zurückkehrt, nämlich Halbetappen. Das ist an dem einen Tag. Ein Bergzeitfahren nach Super Bagnères gibt und dann am Nachmittag noch eine Halbetappe, 60 Kilometer über zwei Berge, mit der Bergankunft am Plat d'Adet.
Ja, also das, du hattest mir aber auch im Vorgespräch schon gesagt, laut UCI-Reglement ist das noch gar nicht möglich.
Nee, bei Grand Tours sind also meines Wissens nach Halbetappen nicht mehr zulässig und ja, wenn man das machen würde, müsste man sicherlich da erstmal das Reglement umschreiben. Aber die UCI und ihre Bestimmungskraft ist dann ja natürlich auch immer so eine Sache.
Ja, also wenn die ASO das machen will, dann macht's es. Also da sind wir uns, glaube ich, beide einig, dass das jetzt nicht das Problem sein wird in dem Fall.
Ja, und eine schöne Etappe wird es auf jeden Fall noch geben, also die jetzt relativ eigentlich schon bestätigt ist, ist die, die in wohl in Roubaix enden wird.
Die neunte Etappe von Arras nach Roubaix.
Genau, und da wird es dann auch wieder ein bisschen Kopfsteinpflaster geben.
Aber relativ wenig, was ich gelesen habe, ne? Also nicht jetzt so die typischen, also sehr, sehr wenig gehalten, ne?
Ja,
drei Passagen, glaube ich, ne?
Ich weiß jetzt nicht, wie der neueste Stand, also jetzt von heute ist, aber was ich zuletzt gelesen habe, wollte man da die Fahrer, glaube ich, als erstes aufs Mont Saint-Pével schicken. Und das wäre ja also glatter Selbstmord, das Fahrerfeld da mit 50 Sachen in so einen Fünf-Sterne-Sektor reinzujagen.
Okay. Nee, so dezidiert hatte ich das, habe ich zumindest nicht mehr in Erinnerung, aber ich habe nur gelesen, es soll relativ wenig sein. Aber sind wir mal gespannt. Also einfach.
Und
morgen
auch,
ist es ja schon
soweit.
Ja,
es gab ja auch mal das Gerücht, dass diese Gravelstraßen, dass es da auch so vielleicht ein, zwei Passagen geben sollte.
Le Grand Bornard Stage will finish im Plateau de Glérès. Wurde vor 8 Minuten bekannt gegeben.
Okay.
Was das auch immer alles bedeuten mag. Sind wir mal gespannt. Warten wir einfach mal. Also einen Tag kriegen wir jetzt noch hin. Oder? Wir sind ja jetzt nicht wie die kleinen Kinder am 23.12., obwohl ein bisschen schon.
Ja, aber es ist schon verwunderlich, dass der Kurs in diesem Jahr jetzt noch nicht komplett da an die Öffentlichkeit geraten ist, wie das sonst eigentlich immer der Fall ist.
Finde ich auch schön, ne? Also diese Spekulationen drumherum und
eigentlich müssen wir uns jetzt noch so einen Twitter-Account zulegen, der Tour-Maulwurf.
Der Tour-Maulwurf? Warte mal. Und der retweetet, das können wir doch machen, ne? Also Tour-Maulwurf. Guck mal, ob es den schon gibt. Ereignisse für Tour Maulwurf. Karten jetzt bestellen. Was? What? Nee, gibt's nicht. Vielleicht machen wir das, mache ich das nochmal die nächsten Tage. Und dann streuen wir dann nächstes Jahr Maulwurf-Prozess. Ex-Verfassungsschützer vor Gericht. Das muss man wahrscheinlich relativ schnell machen, ne? Weil wenn die Folge jetzt veröffentlicht ist, ich mach's noch, bevor ich die Folge veröffentliche, sichere uns noch den Account. So, das war zur Tour 2018. Morgen wissen wir dann alles oder alles, was wir noch nicht wissen und noch vieles mehr. Und dann ist das auch alles klar, wie es kommen wird. Vielleicht meine Meldung mal, damit ich auch ein bisschen mehr erzähle. Strasser hat den 24-Stunden-Rekord gebrochen. Und zwar diesmal auf der Bahn. Und ich weiß gar nicht mehr, wie viel Kilometer. Ich habe 596 im Kopf. Aber frag mich jetzt nicht, ob das 24-Stunden-Rekord Christoph Strasser, 34er Österreicher, 941 Kilometer in 24 Stunden gefahren. Einmal hat er angehalten, das weiß ich noch. Ansonsten habe ich heute auch die Frage gelesen, warum macht man sowas? Die Frage stellt sich ja gar nicht. Das macht man einfach, weil man Lust hat, etwas zu machen. Und wenn man sowas ausprobieren möchte und ob es jetzt eine Stunde ist, die jemand fährt und dann irgendwie eine Kilometerzahl fährt oder jemand 2 Stunden, vielleicht fährt auch irgendwann mal jemand 100 Stunden und wenn man es ausprobieren möchte und ausprobieren kann, dann soll man es doch machen.
Ja, aber es ist ja auch schon mal, zum Beispiel ein 100-Jähriger ist, glaube ich, auch schon mal auch mal so ein Stundenrekord auf der Bahn aufgestellt.
Ja, ja, genau. Also Stundenrekord der 100-Jährigen. Ja, mein Gott, ne? Geil fand ich, das wird mich ja persönlich ein bisschen abnerven. Nach 22 Stunden musste er aufs Klo. Da denkst du auch, mein Gott, ey, so ein Dreck. Das hätte jetzt auch noch 2 Stunden durchhalten können. Also ich selber würde mir da was denken, aber wenn es nicht geht, geht's nicht. Und dass der dann nicht einfach während, also eine nicht öffentlich genannte Quelle hat mir berichtet, dass es manchmal auch durchaus möglich war, dass man sich einfach in die Hose gepinkelt hat und es dann schön warm wurde, wenn es sehr kalt war. Ne? Also da frage ich mich auch, da hätte er das ja auch noch, also wie viel Zeit hat er?
Ja, und das ist ja jetzt nicht so, also wie wenn er sich jetzt da im Peloton bewegen würde, dass er mal eben irgendwo unbeobachtet anhalten könnte.
Nee, aber dann hätte er einfach weiterfahren sollen, ne? Also, aber vielleicht wäre die Bahn dann glitschig geworden.
Das kann natürlich eine unangenehme Nebeneffekt sein.
Ja, nee, stimmt. Vielleicht war es doch. Und ich meine, bei 941 Kilometern kann man sich halt auch überlegen, mein Gott, wie lange wird der Toilettenstopp gedauert haben? Wahrscheinlich mit An- und Abfahrt irgendwie 3 Minuten, würde ich jetzt mal tippen. Ne? Wenn ich er wäre, dann hätte ich mir auch direkt irgendwie so ein Zeltchen an die Bahn gestellt, wo da so eine Pinkelflasche gewesen wäre und hätte da reingemacht, also um so möglichst wenig Zeit zu verlieren. So viel kann er da ja auch nicht verloren haben in den 3 Minuten. Ne? Er hatte 960 Kilometer wohl angepeilt. 1000 wäre wahrscheinlich so eine absolute legendäre Wundervorstellung gewesen. Aber der alte Rekord, ich gucke mal, ob ich das auch so schnell finde.
Gab es da schon mal jemanden, der so einen Rekord aufgestellt hat?
Mit Sicherheit, ja. 903 Kilometer. Also der alte Rekord lag bei 903 und ist damit um sozusagen 38 Kilometer, was ja auch eine Hausnummer ist, also ist ja fast eine Stunde Fahrt dann. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Also ich finde es immer, was ich immer schön finde, ist, dass er sich immer, dass er irgendwie, ne, also vierfacher Race Across America Sieger, Streckenrekord da, jüngster Sieger jeweils, ne, dass er immer noch so andere Herausforderungen sich aussucht. Wir haben ihn ja damals in Berlin was heißt besucht? Klingt blöd, wenn wir ihn besuchen, ne? Aber da hat kurz geguckt, ob beim 24-Stunden-Rekord, den er da aufgestellt hat. Schöne Geschichte immer noch, erzähle ich immer wieder gerne. Markus hat sich von einem nachts angetrunken von einer Mauer oder einem Zaun nicht festhalten lassen, wurde aber kurz direkt von der Sicherheit wieder zurückgeschickt. Also ich glaube, er wirkt auf mich in den paar Sekunden, die man ihn da gesehen hat, als sehr sympathisch und ich finde immer schön, dass er sich so neue Herausforderungen aussucht. Solche Leute braucht man auch irgendwie als Inspiration, denke ich mal. Deswegen.
Ja, zumal er jetzt nicht so im Rampenlicht steht, wie zum Beispiel Bradley Wiggins, der jetzt den anderen Stundenweltrekord noch hält oder die anderen großen Stars des Radsports, aber von der Leistung her ist es eigentlich noch viel höher einzuschätzen.
Ja, aber ich finde schon, also wie soll ich das sagen? Also ich finde schon, dass er, zumindest Christoph Strasser so als Name und als Person. Ja,
aber gut, wenn ich jetzt hier in der Fußgängerzone drei Leute frage und die frage, ob sie Chris Froome kennen oder Christoph Strasser, werden die mir alle eher sagen, sie kennen Chris Froome.
Ja, ja, natürlich, vollkommen klar. Ne, also das ist eine ganz andere Nummer. Absolut, ne? Aber nichtsdestotrotz, also ich kenne sonst keinen Langstreckenfahrer mit Namen. Jetzt, ne? Er schafft es, und das meine ich durchaus überhaupt nicht kritisch oder negativ. Er schafft es, so einen gewissen, die Events, die er da veranstaltet, oder jetzt diese Veranstaltung, dann das damals auf dem Tempelhofer Feld, die Geschichte und so, er schafft es, zumindest eine Öffentlichkeit dafür zu generieren. Und das meine ich im besten Sinne, für eine solche, ja doch, Randgeschichte, ne, finde ich das durchaus bewundernswert, wie er das da hinkriegt. Ne? Also, wenn du auf einer Radsportveranstaltung 100 Leute fragst, Christoph Strasser, nenn mir mal drei Langstreckenfahrer, dann wirst du wahrscheinlich bei 100 Leuten 80 Mal Strasser hören und dann vielleicht noch zwei, drei andere Namen. Drei anderen Leuten. Ne? Und das muss man ihm ja auch mal so zugute halten. Genauso wie es jetzt bei diesen Langstrecken-Triathleten ist und so Ironman und so weiter ist. Ne? Da gibt es halt ein paar, die verkaufen das auch noch und die können davon leben. Und das soll ihnen ja auch wirklich bei dieser Leistung gegönnt sein. Wobei du natürlich vollkommen recht hast. Ne? Also ein Wiggins hat da noch mal was ganz anderes, obwohl er nur ein 24stel gefahren ist. Naja.
Ja, aber generell so, also die haben es natürlich viel schwieriger, sozusagen, das ist ja fast schon eine eigene Sportart, sich da zu vermarkten und darüber jetzt Geld zu verdienen.
Ja, ne, weil das Interesse halt deutlich geringer ist
ja
auch, ne?
Ja, und weil die jetzt halt auch, gut, es gibt zum Beispiel dann das Race Across America, was da sicher das bekannteste dieser Langstreckenrennen ist, was auch viele jetzt im breiten Publikum vielleicht auch einige da kennen, aber es ist natürlich lange nicht so bekannt wie diese ganzen Radsportmonumente und so, ja. Und da hast du es natürlich ja auf jeden Fall viel, viel schwieriger, da dich durchzukämpfen.
Absolut, ja. Ja. Und die nächste Meldung, muss ich sagen, ist bei mir komplett.
Ja, aber wo wir gerade noch beim Thema Bahn und Rekord sind, da gibt es ja jetzt auch noch jemanden, den Niederländer Dion Beukeboom, der versuchen will, also ganz wagemutiges, kühnes Unterfangen, den Stundenweltrekord von Bradley Wiggins zu brechen.
Habe ich mich gefragt, ist das, also, was soll das? Also, ich habe von dem Menschen bis jetzt so wirklich noch nicht was gehört.
Ja.
Schwätzer, Wichtigtour oder was ist das für eine Nummer?
Als im Profimetier ist der jetzt noch nicht so richtig in Erscheinung getreten, aber sein Vorteil liegt natürlich darin, dass er sich jetzt voll und ganz darauf konzentriert.
Ja gut, ich kann mich auch ab morgen darauf konzentrieren. Ich konzentriere mich morgen darauf, den Physiknobelpreis zu gewinnen, und zwar im Jahre 2019. Kann ich mich aber jetzt vollkommen darauf konzentrieren, weil ich bin ja, ne, bis jetzt bin ich unbekannt in der Physikerszene. Also ist wahrscheinlich, ich rechne mir gute Chancen aus, aber ich konzentriere mich jetzt voll drauf.
So einen Stundenrekord, den zu brechen, das
ist einfach.
Jetzt im Vergleich zu der Komplexität des Profiradsports.
Ich dachte, des Physiknobelpreises.
Hat das ja nochmal eine andere Dynamik, ja. Und es bedarf anderer Fähigkeiten, um das zu schaffen. Und die sind, ja, vielleicht nicht ganz so komplex wie im Profiradsport, und vielleicht kommt er deshalb da noch nicht so gut zurecht. Und er hat natürlich den Vorteil, dass er diesen Rekordversuch jetzt auf der Bahn in Mexiko unternehmen will.
Ist schon mal aufgestellt worden.
Eddie Merckx hat da mal den Stundenweltrekord aufgestellt.
Und natürlich legendär, wer weiß es nicht, 1968 der Weitsprung-Weltrekord von Bob Beamon, der auch sehr lange gehalten hat.
Ja.
Ballastwissen für 100. Dünne Luft, ne? Also soll dort angeblich leichter sein. Ob es deswegen jemand, der bisher sich noch nicht so hervorgetan hat, schaffen wird, sei jetzt mal dahingestellt. Also ich gönne ihm alles Gute. Ich wünsche ihm, dass er nicht vom Rad fällt. Aber für mich war der Name gänzlich unbekannt, und schön, wenn sich Menschen Herausforderungen aussuchen, freut mich für sie. Ich sitze hier echt die Katze auf einmal auf dem Schoß, aber ich wäre mal vorsichtig. Also ich würde nicht eine hohe dreistellige Summe auf ihn wetten.
Ja, aber er hat ja gesagt zum Beispiel, dass er weiß, dass Bradley Wiggins seinen Rekord nicht bei idealen Bedingungen gefahren ist. Und daraus zieht er jetzt sozusagen seine Hoffnung.
Ja, ich bleib bei meinem, wie soll man sagen, bei meinem Physik-Nobelpreis. Ich konzentriere mich jetzt auch 2 Jahre darauf und dann werde ich das schon hinkriegen. Nee, also lassen wir die Sache mal, wie soll man so schön sagen, ergebnisoffen da stehen und warten wir mal ab, was da kommt. Ich bin da, ich, wie gesagt, ne, ich, was hat er denn schon gemacht, dieser Beuke-Bomb bisher? Also ist er schon mal in irgendeiner Form sportlich hervorgetreten?
Er hat zumindest, wie soll man sagen?
Was denn, das Fahrradgeschicklichkeitsturnier gewonnen oder was?
Nein, sich zumindest schon erste Lorbeeren da erarbeitet. Also so ganz unbekannt ist er ja dann doch nicht.
Ja, ich gucke aber mal, jetzt hat er startet. Also er ist jetzt auf der Bahn Dritter bei den Europameisterschaften in Mannschaftsverfolgung geworden. Dann einer Verfolgung okay gewonnen und niederländischer Meister einer Verfolgung und Europameister einer Verfolgung. Würde ich jetzt aber noch nicht so als das ganz große. Ich bleib dabei. Ich wette nicht viel Geld auf ihn und was wäre, na, das.
Na gut, also in diesem Jahr auf der Straße sein bestes Ergebnis war der 10. Platz bei den Zeitfahrmeisterschaften in den Niederlanden. Und ja, das lässt ja schon darauf schließen, dass er da einigermaßen auch im Zeitfahren fit ist.
Ja, ja, also ich möchte dem guten Mann nicht in keinster Weise irgendwie also ich finde es ambitioniert, nennen wir es einfach mal so. Ja, also ich bin gespannt. Also ich betrachte das Ganze sehr wohlwollend. Ja, er hat einen Vorteil hat er bis jetzt in seiner Profikarriere im Radsport. Ne, er hat sich zumindest in einer Hinsicht an Lance Armstrong orientiert. Mach nie mehr als 40 Renntage pro Saison. Ja, also da spielt er schon mal den ganz großen. Da sind wir mal gespannt. Also ich hoffe, ich würde gerne davon, ich würde diese Geschichte gerne irgendwie, wie soll man sagen, weiter hören. Ne? Also ich möchte gerne, dass das verfolgt wird. Auch von irgendjemanden und dass man das mitbekommt.
Ja, aber irgendwie schade finde ich so ein bisschen, dass es jetzt nicht mehr Leute probieren, diesen Rekord von Wiggins anzugreifen.
Einerseits ja.
Beim Fabian Cancellara habe ich das so vermisst, dass der sich da nochmal dran gemacht hat, nach seiner Karriere vielleicht. Oder auch in Tony Martin, der immer damit so ein bisschen geliebäugelt hat. Für den wäre das jetzt zum Beispiel nochmal so ein Ziel, wo er jetzt dann doch schon tendenziell eher auf der Zielgeraden seiner Karriere ist und sich dann nochmal auf sowas zu konzentrieren, wo er jetzt schon im Zeitfahren da bei den Profis nicht mehr ganz vorne mithalten kann.
Ja, aber da würde ich in einem Punkt widersprechen. Ich finde es auch schade, dass das nicht mehr von den Zeitfahrspezialisten in Betracht gezogen wird, das zu machen. Andererseits finde ich es aber dann auch schade. Also ich möchte dem Herrn, dem Dion Poikeborn nichts unterstellen oder nichts Böses irgendwie, ne? Also ich drück ihm beide Daumen. Aber andererseits wird es durch zu viele Versuche, finde ich, auch immer so ein bisschen nicht entwertet oder nicht lächerlich gemacht. Aber dann wird es halt auch, wenn wir jetzt im Jahr 10 Versuche haben, den Stundenweltrekord, wird das Ganze auch ein bisschen abgewertet, finde ich. Ne? Also soll ja jeder gerne versuchen, aber das soll jetzt auch nicht so, also ich möchte nicht jetzt von jedem Hinz und Kunz hören, dass er jetzt den Stundenweltrekord angreift, ne? Und aber bei einem Tony Martin, ich kann mir ja durchaus vorstellen, dass das noch kommt, ne? Also Wiggins hat es ja auch
erst. Ja, und vor allem ist es ja auch für den Ausrüster, für Canyon, wäre das ja ein sehr großes Renommee, wenn die das jetzt mit einer Maschine von ihnen schaffen würden.
Ich kann mir das auch gut vorstellen, also warum soll das nicht noch passieren, ne? Also gib ihm jetzt noch mal 2 Jahre, 2 gute Jahre auf der Straße, ne? Ohne jetzt irgendwelche schlimmen Verletzungen oder so, das würde ja jetzt meiner Meinung nach auch noch dazugehören, dass sich da nichts tut. Warum soll er da nicht zum Abschluss seiner Karriere sagen, so, jetzt ist der Punkt gekommen, ne? Oder nach 1,5 Jahren, ne, sozusagen, pass auf, Tour, ich steige jetzt aus und bereite mich jetzt darauf vor, in unserem Winter, es ist in Mexiko schön warm, auf der Südhalbkugel. Ich hoffe, dass Mexiko auf der Südhalbkugel ist. Und dann starte ich in Mexiko und hole mir den Stundenweltrekord. Warum soll er das nicht machen, ne? Mit dem Wissen, was er hat und mit den Fähigkeiten, die ein Team Canyon da durchaus haben wird, ne? Also ich möchte das, also kann ich mir gut vorstellen, dass das noch passieren wird, ne? Und Cancellara bin ich völlig bei dir. Also schade, dass er das nicht gemacht hat. warten wir mal ab. Also ein Froome zum Beispiel, kann ich mir vorstellen, dass er da gar nicht so richtig Bock drauf hat. Ne? Also für den hat das wahrscheinlich gar nicht so einen Wert, weil Zeitfahren für ihn so Mittel zum Zweck ist. Ne? Aber
na gut, er hat wahrscheinlich auch zu hohe CW-Werte auf der Bahn.
Weiß ich nicht. Ist das so?
Naja, also wenn du da nicht wirklich stabil auf dem Fahrrad sitzt, dann
ach so, so was, ja,
bekommst du da ja eher Probleme als
wenn du
jetzt ein richtig klassischer Zeitfahrer bist.
Ja, ja, aber ein Tony Martin kann ich mir durchaus vorstellen, dass das noch und sei es nur, dass es von Sponsoren so lange an ihn drangetragen wird, bis das macht. Und in dem Fall wäre ich da ja auch ganz froh drum.
Und da würde es ja auch in Deutschland sicherlich einige Hallen geben, die man damit gut füllen könnte.
Welche schwebt dir da vor? Also Berlin? Aber ja, ich glaube,
also Velodrom in Berlin.
Bitte?
In Berlin, das Velodrom.
Ja. Ich glaube, da weiß ich aber jetzt zu wenig dafür. Es gibt ja bestimmt gewisse Anforderungen an so eine Bahn. Sei es von Länge, Kurven. Da erinnere ich mich, bei Wiggins gab es ja Diskussionen, ob die Bahn zu lang ist oder zu kurz ist und wie oft die Kurven und so weiter. Und da weiß ich, da müsste das ja passen. Also die erste Bahn, die mir jetzt in den Kopf kam, war Karst Mütgen. Ne, da, wo ja auch sehr, sehr viele Tests und so weiter und so fort gefahren werden, die ja sehr...
Ja, aber ist ja auch die Frage, wie viele Leute gehen denn da rein?
Genau, da passt nämlich keiner rein. Also was heißt, passt keiner rein? Nee, aber die ist, glaube ich,
nicht... Das ist ja jetzt auch nicht unbedingt die Metropole.
Jein, sag das mal nicht so. Also überleg mal, Karst Büttgen, keine Metropole, natürlich nicht, aber liegt nordwestlich von Köln. Ne, du hast ja das gesamte Ruhrgebiet und NRW hier als Einzugsgebiet. Also so schlecht ist das jetzt gar nicht. Also vertue dich da nicht. Also ich werde mit dem Fahrrad, wäre ich in 1,5 Stunden da, von hier aus. Und mit dem Auto noch nicht mal eine Stunde. Ich glaube, du hast schon ein relativ großes Einzugsgebiet. Das Ding ist, ich glaube, dass diese Halle nicht wirklich für viele, viele Zuschauermengen vorgesehen ist.
Also ich glaube, der Jens Vogt, der das damals als erstes so wieder gebrochen hat, der hat das, glaube ich, in Gränchen auf der Bahn gefahren. Mhm. Und da gehen wirklich viele Leute rein. Mhm.
Ja, aber ich glaube, da müssen wir uns jetzt wenig Sorgen machen, dass die das von Canyon zu einem Event hochziehen würden, der seinesgleichen sucht. Also... Ich freue mich schon drauf. Jetzt, wo wir so darüber reden, freue ich mich schon drauf, wann das kommen wird. Ja. Dann kommen wir wirklich jetzt zum allerletzten Punkt, bevor wir uns noch bedanken für alles Mögliche. Wie nenne ich das letzte denn? Christoph Strasser, 24 Stunden allgemein. Das war ja, wir sind ja abgeschwiffen bis zum geht nicht mehr. Helf mir mal auf die Sprünge mit dem, was du da sagst, weil im ersten Moment sagte es mir jetzt gar nichts. Und zwar,
wieso?
Heiko Salzwedel gefeuert. Da fehlt mir irgendwie, ich habe davon nichts mitgekriegt.
Ja gut, Heiko Salzwedel, der eigentlich so maßgeblich für die Erfolge der britischen Nationalmannschaft auf der Bahn bei Olympia vor allem war, ist nicht mehr länger beim britischen Radsportverband beschäftigt.
Okay, habe ich, aber war das, was war denn der Grund? Also war das diese Sexual Abusement-Geschichte? Nee, ne?
Ja.
Oder kommt die, ist die schon länger her? War das, als er sich irgendwie über Special Olympics-Teilnehmer negativ geäußert hat? War das der gleiche?
Nee, das ist, glaube ich, noch eine andere Geschichte. Es gibt also
oder
so,
sexistisch.
Es ist jetzt noch nicht so hundertprozentig geklärt, ob er da jetzt so völlig raus ist, aber zumindest ist er jetzt seine Position da los. Es gibt die da so Gerüchte, dass er da den Leuten im Skandal allgemein im britischen Radsport da zu nahe stand, vor allem auch Bradley Wiggins, gegen den da immer noch laufende Ermittlungen im Gange sind, und von daher hat man sich dann von ihm als Erfolgscoach sozusagen getrennt, und da kann man auch gespannt sein, wie es jetzt da mit dem britischen Bahnradsport, was ja sozusagen eigentlich das Flaggschiff noch vor den Straßenradfahrern der Briten ist, weitergeht.
Okay, also er war damals, glaube ich, also das weiß ich oder meine ich noch so, er ist damals geholt worden, nachdem London 2012 bekannt wurde, ne, oder kurz danach, als die Vergabe der Olympischen Spiele und als man sich sozusagen aufgestellt hat, meine ich, ist er damals so geholt worden. Ist das richtig? Habe ich das noch so richtig im Kopf? Also, dass damals das große Olympia-Förderprogramm der Engländer angelaufen ist.
Ja. Ne? Also, ich glaube, das war damals 2012, ja.
Ja. Naja, okay, also ich erinnere, also.
Also, ja, also wie soll man sagen, also die Umstände sind also recht mysteriös, diese Entlassung. Also die Daily Mail, also eine englische Zeitung, hat berichtet, dass er am Mittwoch vom Sicherheitsdienst aus dem Velodrom von Manchester entfernt wurde.
Okay. Mysteriös, das Ganze, hast du vollkommen recht, ne? Also da bin ich mal gespannt. Also bis jetzt, wie gesagt, ich habe da auch so gar nichts so mitbekommen. Also selbst wenn mal in Zeiten, wo ich aus Gründen, die ganz gut sind, nicht so viel mitbekomme, eigentlich bilde ich mir mal ein, so zumindest am Rande alles mal hier, ne, also dieses so am Rande was mitzubekommen, habe ich gar nicht mitbekommen. Wann ist das passiert?
Also ich glaube, dass da auch innerhalb des Verbandes, also du hast diesen Sexismus-Skandal auch schon angesprochen, ja, dass da noch ganz, ganz viel im Dunkeln liegt, wo wir auch lieber gar nicht wissen wollen, was da alles passiert ist.
Oh Gott, das ging jetzt aber sehr dramatisch. Ich sehe auch gerade die Meldung, die ich jetzt hier aufgerufen habe, vom Telegraph, ist von vor 4 Tagen. Vielleicht liegt es einfach auch daran, dass ich es noch nicht mitbekommen habe. Dass du bist ja noch mehr am Puls von allem, als ich es jemals sein werde und war. Aber hatte ich bis jetzt überhaupt nicht auf dem Schirm. Ja, also werden wir mal weiter verfolgen. Da wird dann ja mit Sicherheit auch noch was kommen in den nächsten Tagen oder Wochen. Und ja, also ne, wenn sich solche Leute was zu Schulden kommen lassen, soll es auf den Tisch kommen, meiner Meinung nach immer. Und das ist nur das kann helfen, sowas für die Zukunft dann auch zu unterbinden oder zu verhindern. Ganz einfach
gesagt. Ja, aber generell schon ein bisschen verwunderlich, dass sozusagen ein Deutscher da der Vater des britischen Erfolges ist.
Ja, aber hatten wir das nicht woanders auch schon mal in irgendeiner anderen, also in der Leichtathletik oder so, also das, oder jetzt mal im Wintersport ist sowas ja auch, glaube ich, viel öfter gang und gäbe, dass
ja, sozusagen. Ja, wir haben ja die Briten keinen Erfolg.
Nee, nicht wirklich.
Höchstens Eddie the Eagle.
Ja, hast du den Film eigentlich mal über den gesehen? Überlege ich die ganze Zeit, ob sich das lohnt oder nicht. Da gab es doch vor 2-3 Jahren halb autobiografisch, also eine Dokumentation, nicht eine Dokumentation, sondern ein Spielfilm über sein Leben. Und ich überlege immer, lohnt sich das so zu gucken oder nicht? Weil eigentlich ist die Nummer ja auch viel zu dünn für einen Spielfilm. Aber andererseits, also die Quintessenz des Ganzen war, glaube ich, so, also nach dem Motto, du hast den Traum und möchtest ihn verwirklichen, dann mach es. Was ja jetzt auch nicht ganz falsch ist. Naja, müssen wir mal gucken. Nee, also vielleicht war es auch der Deutsche, der ins Ausland gegangen ist als Trainer, den ich meinte. Ich weiß es nicht mehr. Naja, warten wir mal ab und gucken, was da kommt. Hoffentlich nicht mehr so viel, aber trotzdem soll alles auf den Tisch. Wie gesagt, mit dieser Sexgeschichte, das fand ich schon so ein bisschen sehr ekelig. Und das wird es aber wahrscheinlich in vielen Verbänden in irgendeiner anderen Form auch geben und schlimm genug. Aber fällt mir in dem Zusammenhang, schlimmer Zusammenhang einmal. Hast du das mitbekommen im Frauenradsport? Da zerfällt gerade dieses Canyon-SRAM-Team so ein bisschen und alle, also auch Lisa Brennauer im neuen Team, Mieke Kröger in einem anderen Team wiederum. Also das also irgendwie so viel, viel turbulenter kommt es mir da gerade vor mit Transfers, als es beim Männersport so ist. Also,
aber das ist nicht so, glaub ich. Also wenn sich da so ein Team auflöst, dann ist es natürlich alle in Hab-8-Stellung dann Neues zu finden, weil im Frauenradsport ist es ja noch schwieriger, einen neuen Arbeitgeber zu finden.
Ja, ich weiß, ich bin mir auch nicht sicher, ob das alte Team aufgehört hat oder nur diese Fahrer keinen Vertrag mehr bekommen, Fahrerinnen, sorry, keinen Vertrag mehr bekommen haben. Hab das nicht so verfolgen können, aber ich las nur Lisa Brennauer dahin, Mieke Krüger dahin und dahin und ganz, ganz kurios. Muss ich mir nochmal genauer anschauen, bevor ich da mir noch ein Bild drüber mache. Gut, dann, was kommt jetzt so als nächste Rennen, die wir noch verfolgen müssen? Tour of Beijing hieß es früher. Wie heißt es jetzt?
Tour of Guangzhou, glaube ich, oder?
Ja, irgendwie sowas, was Eingängiges, was man sich leicht merken kann.
Tour of Guangxi, genau.
Guangxi, genau. Das ist dann so wirklich das offiziell letzte World Tour Rennen, bevor wir dann in eine Pause gehen können. Bis zum Entschuldigung, es ist spät und die Tage waren anstrengend. Bis zum 17.01. wo die 20. 17.01.? Hier ist noch gar kein Kalender offen. 2018. Wieso? Naja.
Nö, ist ja auch vieles noch im.
Tour Down Under mit zwei, aber mit zwei Bergankünften hintereinander an zwei Tagen, ne?
Naja.
Zum 20-jährigen Jubiläum, habe ich heute irgendwo gelesen. Ja, aber dann haben wir zumindest zwei Monate Ruhe vor den ganz großen Rennen, aber werden mit Sicherheit noch, also das heißt jetzt nicht, dass wir zwei Monate in den Ruhestand hier gehen mit dem Race.
Nee, wir machen ja sicherlich noch ein Saisonfazit und
genau. Ja, ach, wir finden ja sonst auch noch andere Sachen, über die wir reden können. Und für die, die schon lange auf den neuen Velo Snack gewartet haben, habe ich das am Anfang gesagt mit dem Technik? Ja, habe ich gesagt.
Ja.
Ja, danke. Okay, bleibt es noch mich zu bedanken bei allen Unterstützern, die uns über Amazon, Patreon, PayPal, per Überweisung und so weiter bedenken. Vielen, vielen, vielen herzlichen Dank. Damit können wir uns nicht nur Sachen leisten, die die Tonqualität besser machen, sondern es ist auch immer ein sehr, sehr tolle Honoration unserer, ich will nicht Arbeit nennen, sondern unseres Hobbys. Und vielleicht machen wir da mal sowas auch wie die Münsterland-Giro, dass wir da zusammen hinfahren oder so. Irgendwas Schönes, wovon wir dann auch hinterher sprechen können. Ja, Thomas, ich wünsche dir hoffentlich noch eine schöne Restwoche mit schönem Wetter. Dass du am kommenden Wochenende also auch noch schön genuges Wetter hast, um fahren zu können. Das würde mich freuen für dich. Und ich, ja. Das hier alles.
Wünsche ich euch auch. Und
ja, dass hier alles auf die Bahn kommt wieder, einfach. Alles klar. Danke, Hörer. Habt eine schöne Restwoche und gehabt euch wohl. Tschüss.
Tschüss.